Attention.
Fast live. Aus einer dreifach versiegelten Aktenmappe im Berufungszimmer des FIA-Sportgerichts kommt die Big Show von sportradio360.de. Das verzweifelte Überholmanöver in der Safety-Car-Phase der deutschen Sportpodcasts. Wir suchen uns unsere Rennleiter immer selbst aus.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzen.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch.
Servus, hier spricht Fritz Dopfer.
Grüß euch, das ist der Manuel Feller.
Servus, das ist Linus Strafzau.
Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
Hey guys, it's Michael Schifrin.
Salut, c'est Pierre Garbert.
Hello, this is Karin Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Sehr verehrte Freunde und Freundinnen von Sportradio360.de, der Big Show. Heute was ganz Besonderes, oder was Besonderes aus technischen, organisatorischen Gründen, dazu gleich später. Zunächst einmal möchte ich anfangen mit herzlichen Dank nochmal an Max Ost. Ich war ja vergangene Woche bei Max zu Gast, durfte unser Magazin Hashtag 12 Monate bewerben. Es sind noch ein paar Exemplare da, aber netterweise haben sehr viele Hörer vom Max gesagt, ja, das wollen sie haben. Das wäre es von meinen Hörern, von unseren Hörern hier, die nicht auch bei Max am Start sind. Gerne. Steilpass@sportradio360.de. Es sind noch Exemplare da. Kostet 12 Euro plus 1,60 Versand in Deutschland. Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de. Was ist in dieser Woche los? Ich muss am Mittwoch nach Wien zu einer zunächst Weihnachtsfeier und am Donnerstag gibt es dann einen Workshop, weswegen wir diese Big Show schon zu Beginn der Woche aufgenommen haben. Mit anderen Worten, kein DFB-Pokal. Weiß nicht, ob wir was versäumt haben, kann ich nicht sagen, weil wir eben schon fertig waren, bevor die Festspiele, wo auch immer, begonnen haben. Dafür aber beginnen wir trotzdem mit Fußball-EM-Auslosung. Zunächst mal die rein österreichische Perspektive mit Martin Konrad von Sky Sport Austria und Coach Alfred Tatar. Danach zwei Teile Fußball mit Thomas Wagner, mit Toni Tomic und mit Alexi Menüsch. Zunächst mal EM. Alexi, bei einem kurzen Segment nicht besonders gut zu verstehen, aber bleibt dran, das bessert sich dann hinten raus jetzt nicht sprachlich, sondern wegen Telefonverbindung. Und zweites Segment dann nur Thomas und Alexi, also insgesamt das dritte Segment, das zweite Fußballsegment, kleines bisschen zur Bundesliga. So, dann geht's weiter mit der NFL. Die Legende Günther Zapf und Andreas Renner sprechen nicht nur, aber auch über die San Francisco 49ers. Motorsport auch in dieser Woche. Zunächst Eddie Mielke mit Stefan der Voice Heinrich über DTM und MotoGP, danach Formel 1, ja, auch in diesen Tagen mit Stefan Ehlen und mit Stefan der Voice Heinrich. Es geht weiter mit dem alpinen Skisport. Lukas Zara und Johannes Knut. Bei den Männern war ja noch nichts los, noch kein einziges Rennen, bei den Frauen sehr wohl, aber es geht auch ein kleines bisschen um Olympia. Dann komplett out of the box gedacht, aber aus gegebenem Anlass mit Gregor Biernat ein schönes Segment zum Golfsport und schließlich hinten raus noch der Davis Cup Kapitän und Head of Men's Tennis im Deutschen Tennisbund Michael Kohlmann, der sich Zeit für uns nimmt und zur Davis Cup Auslosung mit uns plaudert, aber auch zu anderen Dingen. Big Show 639, Sportradar 360, now! Und so geht's ja also los, die Big Show 639 mit dem österreichischen Fußball, aber auch mit dem internationalen Fußball, mit der Auslosung zur Fußball-Europameisterschaft. Und ich freue mich sehr, dass zum einen on very short notice dabei ist der Coach Alfred Tatar. Servus Alfred.
Servus, grüß euch.
Und Martin Konrad von Sky Sport Austria. Servus Martin.
Servus, freue mich schon.
Ja. Ralf Rangnick hat sich auch gefreut, aber ich glaube nur vor der Auslosung und wie dann Frankreich dazugekommen ist oder wir zu Frankreich, wir Österreicher, dann die Niederländer und ja, vielleicht Robert Lewandowski mit den Polen. Es ist ihm nicht das Ladl runtergefallen, Alfred, aber worin liegt die Chance in dieser Gruppe? Ist es wirklich so, wie Ralf Rangnick gesagt hat, na, wenigstens sind das Mannschaften, die sich nicht deppert hinten einstellen, sondern die selber Fußball zu spielen versuchen. Und das liegt uns ein kleines bisschen besser. Ist das unsere einzige und große Chance?
Naja, der Teamchef hat ja ein sehr schönes Vokabel verwendet, das in mir sofort Bilder evoziert haben. Das Vokabel war anspruchsvolle Gruppe. Anspruchsvoll bedeutet für mich aber, dass es lösbar ist. Er hätte eigentlich sagen sollen, lösbare Gruppe, weil das hat er im Kopf gehabt. Und genau seiner Auffassung bin ich. Es kommt zwar der Vize-Weltmeister und die Niederlande, die ja auch eine große Nummer sind normalerweise im europäischen Fußball. Und genau die beiden muss man eben aus dem Weg räumen auf dem Weg zum Europameistertitel. Ich glaube, das ist die Intention seiner Aussage gewesen mit anspruchsvoll und die unterschreibe ich vollständig.
Martin, du kennst den Alfred ja viel, viel besser als ich. Wie viel Prozent Ironie haben da jetzt mitgespielt? Das erste Spiel gegen Frankreich immerhin. Ja, wenn man die Franzosen packen kann, dann vielleicht im ersten Spiel, Martin.
Ja, der Alfred ist ein Fußballfeinschmecker und insofern weiß er einfach schon, was passieren wird. Das kommt noch dazu, dass er nämlich auch ein Orakel ist. Und ich würde mal das alles so unterstreichen. Es ist anspruchsvoll, es ist lösbar und ich gehe sogar so weit und sage, es ist für die Nationalmannschaft natürlich herausfordernd, aber es ist besser, als wenn du spielst gegen Schottland, gegen Ungarn oder gegen die Schweiz. Ich weiß schon, das wäre jetzt nicht möglich gewesen, weil der Österreich im selben Topf war wie die Schotten. Aber ich sag, oder eben gegen Deutschland dann gespielt hätte, weil das sind dann alles so Nationen, wo dann vielleicht die Erwartungshaltung eine ist, da geht sowieso was, da kommt Österreich drüber. Jetzt hast du auf alle Fälle mal zwei Gegner, wo du sagst, bumm, die spielen ja vielleicht sogar um die Europameisterschaft, das wird nicht so einfach werden. Aber ich glaube, so was ich gesehen habe, dass Österreich gerade gegen solche Mannschaften eher imstande ist, vielleicht zu überzeugen, zu überraschen, zu gewinnen, als gegen Mannschaften, die dann, wo man eben von vornherein sagt, die vielleicht dann geschlagen werden müssen, weil die vielleicht auch nicht über so viel Potenzial verfügen.
Alfred, ich habe mir die Niederländer, ich weiß gar nicht, gegen wen sie da 1-0 gewonnen haben, ich glaube gegen Irland war es, zu Hause angeschaut und bin halt mit dem Gefühl weggegangen. Jetzt, wenn ich nochmal zurückdenke, okay, die haben Xavi Simons bei Leipzig, der ein Fußballspieler ist, den wir in Österreich aus meiner Sicht nicht haben, der natürlich auch viele Fehler macht. Sie haben vorne einen Wout Weghorst, der etwas bessere Michael Gregoritsch ist. Und sie haben hinten Virgil van Dijk und ansonsten Spieler, die sehr schnell sind, teilweise auf den Außenbahnen. Aber ich bin ja grundsätzlich Pessimist. Wo kann man, denkst du, die Holländer packen? Und siehst du das vor allem mit dem Xavi auch so? Oder ist unser Mittelfeld vielleicht in der Breite sogar besser besetzt?
Es ist so, wenn du ein Kinderspiel kennst, manche Erwachsene spielen es auch noch, nämlich, das nennt sich bei uns Puzzle. Du hast viele kleine Teile, die zusammenzusetzen sind, um ein Bild zu ergeben. Und ich glaube, dass die österreichischen Puzzleteile stimmig sind, miteinander harmonieren, das Bild sehr schnell zusammenpasst, während es bei anderen vielleicht glänzende Puzzlesteine gibt, aber die passen nicht zusammen dann am Ende, weil irgendwo hakt es dann vorne und hinten. Was ich sagen will ist, es zählt nicht die individuelle Klasse von gewissen einzelnen Spielern und da haben wir mit Alaba immerhin einen Weltklasse-Mann und mit manchen anderen Europaklasse-Format, sondern es zählt im Mannschaftssport Fußball das Team. Und es gibt Eigenschaften einer Nationalmannschaft, die sind jenseits der individuellen Eigenschaften von Spielern. Und ich glaube, dass Ralf Rangnick, unser Teamchef, genau in der Lage ist, diese Mannschaftseigenschaften zu forcieren, damit das Team als Einheit auftritt und dann erfolgreich ist.
Das schlägt natürlich in die gleiche Kerbe, Martin, die wir, oder die du jetzt vor zwei Wochen hier, glaube ich, auch im Gespräch mit Thomas Wagner, ja auch schon ausgeschlagen hast. Bei wem, oder sagen wir mal so, jetzt hat Michael Gregoritsch letzte Woche 3 Tore geschossen. Ich weiß, der Alfred, wir haben vor ein paar Wochen auch mit Alfred hier gesprochen, dass ja Gregoritsch eigentlich dieser Neuner ist, wenn er in Form ist, den viele Nationen brauchen. Bei wem würde man sich Stand jetzt noch ein kleines bisschen mehr wünschen aus deiner Sicht, damit dieses Puzzle jetzt nicht das 25-Stück-Puzzle für 8-Jährige ist, sondern das 1000-Stück-Puzzle, das dann wunderschön vor uns da liegt, dass wir drei Erwachsene, der Alfred, du und ich, zusammenstellen könnten?
Ja, also für mich ist der Michael Gregoritsch kein Neuner, sondern der ist vieles andere. Da könnte man jetzt diese ganz modernen Halbwerte auch noch nehmen. Manche sagen, er ist einfach mehr ein Zehner, weil er eigentlich immer aus der Etappe auch kommt. Es ist ja auch bei Freiburg zwar, steht er dann numerisch ganz vorne, aber wenn man sieht, wie er die Laufwege macht und so, ist es ganz anders. Also es ist eher kompliziert, würde ich einmal sagen. Und wenn du sagst konkret, wer könnte noch besser werden? Ich meine, es ist ja Kaffeesud lesen, was in einem halben Jahr stattfindet oder nicht. Ich meine, Arnautović sollte sich einmal Einsatzzeiten haben bei Inter Mailand, um vielleicht dieser Mannschaft auch noch helfen zu können. Ansonsten hat der Rangnick es verstanden, Spieler auch auf Positionen einzusetzen, wo man sie nicht unbedingt erwartet. Stichwort Konrad Leimer. Mhm. Das heißt, da sehe ich das eigentlich eher tiefenentspannt. Insgesamt muss ich sagen, ist ja die Erwartungshaltung oder die Vorfreude bei allen sehr groß. Das war vielleicht 2021 nicht so und trotzdem, das möchte ich schon an dieser Stelle sagen, ja, gemessen finde ich, muss dann auch diese Mannschaft auch an 2021 werden, wo man ins Achtelfinale gekommen ist.
Wo dann die Ukraine geschlagen wurde. Ukraine auch noch mit einer Chance dabei zu sein.
Und Nordmazedonien, ja. Und gegen Niederlande übrigens wurde verloren und dann war man mit 6 Punkten im Achtelfinale und dann gab es dieses Spiel gegen Italien, wo man in der Verlängerung ausgeschieden ist. Gegen den späteren Europameister.
Ja, wo der VAR, schade, dass es einen da gegeben hat, muss man am Ende des Tages sagen, weil sonst hätte man...
also für Fair Play, bitte, Jens.
Ja,
Fair
ja,
Play.
Entschuldige, ja, das muss man natürlich schon sagen. Jetzt, Alfred, du sagst ja, David Alaba, wir haben einen Weltklasse-Spieler, natürlich völlige Zustimmung. Wie siehst du denn hinten gerade mal, also Alexander Schlager, okay, lass mal nochmal im Tor stehen, aber neben Alaba, ich habe mir den Kevin Danso jetzt vergangene Woche angeschaut, ein kleines bisschen, er hat meistens mitgeholfen, den Ball aus dem Tor zu holen, weil Lens so viele Goals bekommen hat, aber wen siehst du denn als beste Option neben David Alaba tatsächlich auch in der Innenverteidigung? Ist es Philipp Lienhardt, ist es Danso, wen würdest du da am stimmigsten finden?
Ich glaube, wir müssen mal zunächst hoffen, dass alle drei fit sind. Wenn wir von diesem Zustand ausgehen, dass alle einsatzfähig ist von diesen drei Namen, die du eben genannt hast, dann glaube ich, dass Lienhardt und Alaba hervorragend miteinander arbeiten können. Und das wäre meine erste sozusagen Einsergarnitur, Lienhardt Alaba. Während noch auf der rechten Seite Bosch hervorragend gespielt hat, auch wenn es die Option jetzt mit Leimer gibt. Daher, ich glaube, die Verteidigung erschließt sich eigentlich relativ von selbst.
Gibt es irgendjemanden, gibt es einen Konkurrenzkampf, Martin, letzte Frage zum österreichischen Team, gibt es einen Konkurrenzkampf im Tor aus deiner Sicht? Weil es hat ja in den letzten Jahren, Stichwort Bachmann zum Beispiel, auch andere Menschen gegeben, die da schon im Tor gestanden sind. Oder ist der Alexander Schlager im Moment tatsächlich der allein auf weiter Flur ist?
Im Moment ist er auf weiter Flur. Ich meine, Ballett Schlager, muss man sagen, hat sich halt alles wirklich zu seinen Gunsten gedreht. Einerseits sein Wechsel vom Lass zu Salzburg, wo nicht klar war, dass er die Nummer 1 ist, weil es ja mit Philipp Köhn eigentlich eine Nummer 1 gegeben hat. Also dank an Adi Hütter aus der Sicht von Alex Schlager, der ihn unbedingt nach Monaco holen wollte. Wäre Hütter nicht in Monaco, glaube ich, wäre ja auch Köhn nicht in Monaco. Das ist das eine. Dann spielt er natürlich bei Salzburg in der Bundesliga und in der Champions League verdammt gut. Um nicht zu sagen, er ist eigentlich der konstanteste, der beste aktuell beim Serienmeister in Österreich. Und zum anderen, was die Nationalmannschaft betrifft, hast du schon angesprochen, gibt es im Torhüter wie Bachmann, der dann nicht die Form hatte, auch nicht überzeugen konnte und mit Heinz Lindner einen, der dann leider eben eine Krebserkrankung gehabt hat und deshalb auch kein Thema war. Das heißt, im Moment ist Schlager absolut gesetzt und da müsste schon, also ich sag mal so, ich glaube, Alfred wird mich bestätigen, wenn er sich verletzt, dann ist es natürlich eine andere Situation. Ansonsten, glaube ich, ist er die klare Nummer 1.
Ja, sehe ich auch so.
Gut. Und wenn er der Konstanteste bei Salzburg ist, dann möchte ich schon gerne noch 2-3 Worte über die österreichische Liga verlieren. Salzburg hat am Sonntag ja sehr, sehr mühsam gegen Wolfsberg gewonnen. Sturm hat bei Blau-Weiß Linz 1-1 gespielt. Nach einem frühen Rückstand dann nicht nutzen können, dass die Linzer rote Karte bekommen haben. Ich weiß mittlerweile, auch weil es mir der Martin oft genug erzählt hat, Alfred, was ich von Sturm erwarten darf und kann. Nämlich, ich glaube, Martin, korrigier mich bitte, das aggressivste Pressing, das wir in Österreich sehen. Ich werde noch nicht recht schlau aus den Salzburgern, die ich doch ein paar Mal in der Champions League gesehen habe, wacker kämpfend, aber für mich ist das nicht mehr diese Mannschaft, vor der man wirklich wahnsinnig viel Angst haben müsste und dennoch führen sie die Tabelle an. Wie gut ist Salzburg nach 16 Spielen in der österreichischen Fußball-Bundesliga aus deiner Sicht in diesem Jahr, Alfred?
Anspruch und Wirklichkeit ist hier als Überschrift, glaube ich, angebracht. Der Anspruch von Salzburg ist, dass man Meister wird. Und in der Wirklichkeit wird das vermutlich auch wieder so sein. Die Sache allerdings hat noch einen zweiten Aspekt. In der Vergangenheit hat Salzburg diese Meistertitel auch immer fulminant eingefahren. Wenn ich an die Saisonen denke, mit den großen Stürmern vorne, Batz und Dacker oder Haaland natürlich. Das heißt, das ist heuer nicht zu sehen. Ich sehe in dieser Truppe eigentlich keinen Mann, der überragend heraussticht. Ja, es ist jetzt Oskar Kloch einer, der ein wenig seine Qualitäten jetzt uns zeigt, wie gut die sind. Aber einen überragenden Spieler sehe ich nicht bei Salzburg. Salzburg lebt jetzt mehr vom kollektiven Moment, wo der Trainer verschiedene Aspekte auch bringt, also verschiedene Systeme, verschiedene Herangehensweisen an die Spielweise, mal mit Pressing weiter vorne, dann wieder tiefer stehen. Also ich glaube, dass Trainer Gerhard Struber einzig und allein eines im Kopf hat, nämlich wieder den Meistertitel zu holen. Alles andere ist zwar für Kritiker interessant, aber für Salzburg zählt der Meistertitel. Warum? Weil man dadurch wieder vermutlich in der Champions League Gruppenphase dabei sein wird. Nach der Reform ist das eh alles sehr unklar im neuen Jahr. Aber das ist die Kernangelegenheit, um die es sich dreht bei Salzburg, dass man dann wieder sich präsentieren kann, vielleicht wieder junge Spieler verkaufen kann, etc. etc. Das ist der Aspekt. Daher glaube ich, dass dort diese Sache nicht so hoch gehängt wird, wie vielleicht wir tun, wenn du so vorhin gesprochen hast, du kannst nicht erkennen, was Salzburg spielt.
Naja, ich werde nicht richtig schlauer sehen.
Ja, das finde ich auch. Also Jens, beide habt ihr natürlich recht. Einerseits, es ist nicht das Spiel, das man von Salzburg auch vielleicht erwartet. Zum anderen, Alfred hat es eigentlich jetzt schon sehr detailliert analysiert, wo die Probleme liegen. Fakt ist natürlich, sie sind in der Liga vorne und haben alle Chancen, den Meistertitel erneut zu erzielen. Sie sind auch noch im Pokal dabei, wenn auch glücklich. Geht dann im Februar weiter, gleich mit einem Auswärtsspiel im Viertelfinale gegen den LASK. Und in der Champions League muss man dann trotzdem sagen, schwere Gruppe. Salzburg ist mit Abstand die jüngste Mannschaft von allen 32 Teams. Altersschnitt der Startelf etwas mehr als 22 Jahre. Die nächstältere Mannschaft ist fast 2 Jahre älter. Ich glaube, das ist Antwerpen, wenn ich jetzt nicht falsch liege, oder Feyenoord. Und Platz 4 übrigens PSG. Das vergisst man immer. Paris, auch sehr junge Mannschaft. Aber ich wollte nur sagen, bei Salzburg, da fehlt auch die Tradition der Stürmer. Alfred hat jetzt 2 genannt. Davor war Soriano, Alan. Zuletzt war noch Dacker und Dabur noch davor. Nach Haaland und Dacker gab es jetzt noch mit Šeško, mit Adeyemi 2 weitere Stürmer. Und das gibt's im Moment nicht. Und wenn ich dann schon sage, dass ich den Schlager habe, der konstant ist und für viele der Beste, und dann mit Abstrichen noch der Pavlovic, der serbische Innenverteidiger, und Kloch, der israelische Teamspieler in der Offensive, der Rest ist jetzt keiner, wo man sagt, bumm, da wird's im Jänner oder im nächsten Sommer sofort Dutzende Anfragen geben. Ja. Deswegen ist diese Mannschaft im Moment bei weitem noch nicht so, wo man sich, glaube ich, wünscht. Und deswegen macht auch Struber immer mehr Veränderungen, auch in der taktischen Ausrichtung, in der Champions League. Plötzlich steht die Mannschaft viel defensiver, es gibt überhaupt kein Pressing. Also ich will nochmal sagen, ich glaube, sie versuchen sich jetzt noch über die 2 Spiele in den Winter zu retten, im Idealfall mit Tabellenführung und Platz 3 in der Champions League-Gruppe und damit das Überwintern in der Europa League. Und dann glaube ich schon, dass in diesen 6-8 Wochen ein bisschen was passiert, damit Salzburg wieder ein wenig mehr dem Salzburg ähnelt, so wie wir es uns vorstellen und so wie es eigentlich auch in den letzten Jahren zu sehen war.
Weil der Name schon gefallen ist, Alfred, und da war ich ein kleines bisschen Orakel. Ich habe Benjamin Šeško vergangenes Jahr doch öfter gesehen bei Salzburg und ich war mir eigentlich recht sicher, dass der in Leipzig nicht sofort durchstarten wird, weil mir hat er nicht so gut gefallen. Und jetzt spielt er im Grunde genommen hinter Yusuf Paulsen die zweite Geige. Habe ich den Šeško, vielleicht habe ich irgendwas gesehen oder nicht gesehen, was ihn so auszeichnet, weil für mich war das eigentlich klar, dass der da nicht sofort einschlagen wird. Überrascht dich das ein kleines bisschen, dass der sich so schwer tut? Und natürlich ist der Berater dann sofort wieder da und sagt, naja, jetzt schauen wir uns das noch ein bisschen an und dann überlegen wir uns was. Aber ich denke jetzt erst, sollten sich ja mal die Leipziger was anschauen, ob da noch was kommt vom Šeško.
Naja, also zunächst, Marco Rose ist ja ein absoluter Fachmann. Ja. Der will ja auch mit seinem Team Erfolge einfahren und so weiter. Das heißt, er wird ja jetzt nicht mutwillig irgendetwas inszenieren, sprich ihn vielleicht nicht einsetzen, obwohl er glaubt, dass er besser wäre. Mit anderen Worten, was ich sagen will, ist, Šeško hat große Qualitäten, aber die sind halt nicht doch in jedem Team die richtigen Qualitäten, ja. Und das kennen wir ja schon, diese Aussprüche. Du musst am richtigen Ort zur richtigen Zeit deine richtigen Qualitäten zeigen können, für dein Team, damit du dort auch wertvoll bist. Und unter Umständen hat eben Marco Rose in seiner Hinsicht, in Šeškos Hinsicht, Bedenken, dass er da vielleicht nicht das ausspielen kann, was sein Team benötigt. Aber, und da bin ich trotzdem auf Seiten von Trainer Rose, am Ende zählt der Erfolg. Und wenn er glaubt, dass es mit oder ohne Šeško der Fall ist, dann wird er ihn bringen oder nicht bringen.
Eine Sache vielleicht noch, Martin. Beide Wiener Spitzenvereine, mit denen wir alle groß geworden sind. Also relativ groß, alt sind wir geworden. Groß bin ich nicht geworden leider, aber alt immerhin. Nämlich Rapid und die Austria sind beide außerhalb der Playoff-Ränge 7 und 8. Erste Frage, wer...
Das kann sich aber morgen schon ändern, weil Rapid ein Spiel weniger hat und dieses Nachtragsspiel morgen in Innsbruck gegen Wattens stattfindet und dann könnte Rapid schon unter den ersten 6.
Hoffen wir, dass er stattfindet. Wer von den ersten 6, die jetzt drinnen sind, ist Wolfsberg der Kandidat, der am ehesten rausfallen wird? Oder sind es vielleicht die Klagenfurter, die in letzter Zeit ja auch ein bisschen geschwächelt haben? Oder
nein, wir müssen es anders sehen. Drei Mannschaften sind fix. Das ist Salzburg, Sturm, LASK. Und dann gibt es 5 Mannschaften, die sich um 3 Plätze streiten. Das ist Hartberg, Klagenfurt, Wolfsberg und die beiden Wiener Teams. Und nachdem eben noch Rapid und Hartberg übrigens auch noch und Klagenfurt ein Spiel auszutragen haben in dieser Woche, dann ist wieder Gleichstand. Und dann gibt es noch 6 Spiele. 18 zu vergebende Punkte. Ich sage, es ist eng. Es ist diesmal auch enger deshalb, weil bisher haben immer 30 Punkte gereicht und diesmal, glaube ich, sind 30 zu wenig. Und es ist auch müßig, jetzt drüber noch zu reden. Ich glaube, da werden wir dann im Frühjahr sprechen, bevor diese entscheidenden 5 Spiele sind. Das ist auch noch eine Transferzeit. Da kann sich noch vieles tun. Aber die Ausgangsposition ist im Moment natürlich einmal für Hartberg und für Klagenfurt besser als für die 3 anderen Teams. Das ist klar.
I let you go on this one. Alfred, wir wissen alle, dass Österreich Europameister wird, aber sollte irgendwas dazwischen kommen? Man weiß es ja nie. Wer ist aus deiner Sicht Stand heute, und das ist natürlich wieder dieses Lesen in der Glaskugel, wer weiß, wer sich im Angriff der Franzosen verletzt, welcher Belgier wieder beleidigt ist oder nicht im Tor stehen mag, man weiß es einfach nicht. Aber wenn du jetzt tatsächlich in deine Glaskugel schauen würdest, so milchig sie ist, kannst du überhaupt einen Favoriten ausmachen? Weil für mich wäre es dann am Ende des Tages schon mit der ganzen Geschichte, mit den 3 Stürmern, die sie vorhin haben, die so unfassbar schnell sind. Wären es die Franzosen oder hast du ein Außenseiter-Team, dem du vieles zutraust, nächstes Jahr in Deutschland?
Ja, ich kann dir das Semifinale jetzt schon verraten.
Ich schreibe schnell mit.
Österreich ist dabei.
Natürlich.
Österreich ist dabei, Frankreich ist dabei. Die werden in unserer Gruppe vielleicht Erster oder Zweiter, werden wir sehen.
Dann, die Niederlande sind auch dabei.
als bester Dritter.
Italien und England. Deutschland wird im Viertelfinale in einem Klassiker gegen Italien 4-3 ausscheiden.
Herrlich, herrlich. Das wird dann in Mexico City gespielt. Einfach als Reminiszenz an 1970.
Genau, woher weißt du das? weil globalisierter Fußball, ja, genau. Man kann Europameisterschaft mittlerweile in Saudi-Arabien spielen.
Ja, Gianni Infantino denkt sich, komm, was bei der WM 2030 hinhaut, das müsste aber auch bei der EM 2024 gehen. Martin, großartig.
Ja, genau.
Dem widersprechen wir natürlich nicht, nur die abschließende Frage, das kommende Wochenende ist noch weit. Wir nehmen diesmal ein kleines bisschen früher auf. Und Martin, ich habe gedacht, ich werde dich, wenn ich das Spiel von Sturm Graz gegen Altach besuche am Sonntag, vielleicht persönlich sehen, aber du hast am Wochenende anderes vor.
Ja, ich bin in Klausur und bereite mich auf den 6. und alles entscheidenden Matchtag in der Champions League vor in der Woche drauf. Da gibt es ja noch entscheidende Spiele, zum Beispiel in der Gruppe A. Wer steigt neben den Bayern auf ins Achtelfinale? Kopenhagen, Galatasaray oder Manchester United? Und am Mittwoch bin ich in Dortmund. Da geht es für Paris noch um alles und für den BVB um Platz 1 in der Champions League Gruppe. Also da ist einiges los. Außerdem darf ich das mit Didi Hamann gemeinsam kommentieren. Da ist auch immer was los. Insofern habe ich das Wochenende wirklich, muss ich am Wochenende wirklich sozusagen intensiv an mir und an den Spielen in der Champions League arbeiten sozusagen.
Da wollen wir dann bitte Bildmaterial haben. Alfred, wird's dich kommende Woche auch nach Deutschland verschlagen?
Genau, wir werden den 6. Spieltag in der Europa Conference League sehen am Donnerstag, dem 14. Dezember. Mhm. Und das wird mir eine Freude sein, das zu kommentieren.
Herrlich. Alfred Tata und Martin Konrad, ich danke euch beiden. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 639. Sind mit dem Fußball, aber natürlich noch nicht am Ende.
Hi, hier ist Carlo Trainer und Sportradio 360. Muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer. Und das hat Spaß gemacht mit dir, Jens. Liebe Grüße.
Also das ist das Katastrophalste, was ich jemals erlebt habe hier.
Es tut mir sehr leid, Thomas. Big Show 639. Es geht rund im Hintergrund. Thomas Wagner ist seit geschlagenen 10 Minuten in der Leitung. Ich grüße dich, mein lieber Thomas.
Schönen guten Tag. Ich habe das Gefühl, in Österreich drückt der Schnee auf die Leitungen.
Nein, nicht in Österreich, sondern in München. Und ebenfalls okay, mit am Start ist Toni Tomic. Servus, Toni.
Hallo, servus,
grüß euch. Und jetzt dazugekommen, direkt aus Paris vom Champs-Élysées, Alexi Menüsch. Servus, Alexi.
Ja, aus dem Prinzenpark, aber es ist fast das Gleiche.
Es ist fast das Gleiche. Also niemand leidet ja mit den Österreichern mehr mit als du, Thomas Wagner. Und Thomas, du hast gleich nach der Auslosung gesagt, diese Auslosung ist nicht gut für die Österreicher. Jetzt hat gerade vorhin der Coach Tatar natürlich ironisch gemeint, aus dieser Gruppe kommen wir sicher raus. Wie schlimm ist es für uns Österreicher aus der Sicht des Österreich-Sympathisanten Thomas Wagner?
Also, wie gesagt, ich bin großer Österreich-Fan. Ich finde, die Auslosung hätte von den Namen wenig schwerer sein können. Du hättest jetzt vielleicht statt den Niederländern noch die Kroaten haben können und die Italiener, dann wäre es perfekt gewesen im negativen Sinne. Du kannst sicher sagen, dass du die Franzosen, wenn vielleicht im ersten Spiel, mal auf einem falschen Fuß erwischen kannst, glaube ich aber nicht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Niederlande im Moment überschätzt werden. Sie haben einen schlechten Trainer und sie haben auch nicht mehr die Breite im Kader, wie sie schon mal hatten. Ich denke, da kannst du vielleicht mindestens mit einem Punkt rechnen, vielleicht sogar Zweiter werden. Das Problem ist, du wirst wahrscheinlich Wales oder Polen bekommen. Die wirst du jetzt nach normalem Gutdünken auch nicht abschießen. Und du brauchst ja, wenn du auf Platz 3 vielleicht spekulierst, schon würde ich sagen 4 Punkte und ein einigermaßen gutes Torverhältnis. Also sprechen viele Parameter im ersten Moment dagegen. Auf der anderen Seite, wenn ich die Begeisterung von 2016 noch im Kopf habe, wo eure Mannschaft eigentlich unter diesem vermeintlichen Favoritendruck gar nicht zurechtgekommen ist. Jetzt mit 2 Tagen Abstand sage ich, Österreich wird in dieser Gruppe Zweiter und kommt dann im Achtelfinale gegen Rumänien. Und damit ist es doch wieder ein richtig guter Weg.
Alexi, Frankreich im ersten Spiel, wenn ja, nur im ersten Spiel. Wie siehst du die Gemengelage? Für mich ist Frankreich die mit Abstand beste Mannschaft Europas, aber du bist ja deinen Landsleuten ein bisschen kritischer eingestellt.
Ja, wie ich die Jungs kenne, die haben die beste Mannschaft auf dem Papier, aber wenn sie nicht wie eine Einheit auftreten, wie es zum Beispiel bei der letzten EM der Fall sein war, zumindest hat man da im Achtelfinale die Schweiz komplett unterschätzt und nicht ernst genommen, und so ist man ausgeschieden. Und das könnte gegen Österreich genauso laufen. Man wird, habe ich schon das Gefühl, die ÖFB 11 unterschätzen. Und dann ist einiges drin für euch, sage ich mal, weil Ralf Rangnick auch einen speziellen Matchplan haben wird für diese Partie, wieder ganz klar. Und vom Spielplan her ist es natürlich besser für Österreich, gleich auf Frankreich zu treffen, weil Frankreich da noch nicht eingespielt ist. Man weiß nicht, wie kurz vor der EM aussehen wird für die Franzosen in puncto Verletzungen. Natürlich haben die Qual der Wahl auf jeder Position, aber ich sehe trotzdem 2 große Schwachstellen bei den Franzosen. Links, also der Rechtsverteidiger, da haben die Franzosen keinen Weltklassen in ihren Reihen. Und auf der Torwartposition sollte sich Mike Maignan vom AC Mailand verletzen, und er ist sehr verletzungsanfällig, dann haben die keine vernünftige Nummer 2. Und dann müsste halt ein Brice von Lens oder ein Chevalier von ran, und die haben einfach nicht das internationale Niveau. Und ihr habt dafür einen guten Torwart, und deswegen sehe ich alles andere als chancenlos die Österreicher und noch zu den Niederlanden. Ich finde natürlich schade, dass wir in Holland wieder aufeinandertreffen, wie schon in der EM-Quali, dass die UEFA nicht auf die Idee kommt, dass man solche Duelle wieder vermeiden sollte. Nicht in der Quali und in der Endrunde wäre das, glaube ich, schon sinnvoll gewesen. Und wie schon Thomas gehört hat, die haben keinen vernünftigen Trainer. Die Mannschaft, die haben die ein paar richtig klasse Spieler, wie natürlich Liverpool oder Van Dijk, aber ich sehe heute, stand heute, Anfang Dezember 2023, Österreich vor Holland im Hinblick auf die Qualifikation fürs Achtelfinale.
Spannend. Toni, wenn jetzt die Franzosen einmal die Schweizer unterschätzt haben, bei der letzten Europameisterschaft, dann wird das ihnen doch nicht nochmal passieren. Oder glaubst du, dass die haben ja so viel Auswahl da vorne. Wenn Alexi sagt, hinten gibt Schwächen, dann frage ich mich, welcher unserer Stürmer könnte die denn ausnutzen? Und es fällt mir keiner ein. Wie siehst du die Gemengelage in dieser Gruppe, bevor wir natürlich auch zur Kroatien-Gruppe kommen, die ja auch eine Art Todesgruppe ist?
Ja, also ich muss ehrlich gesagt gestehen, das ist natürlich alles sehr viel jetzt in die Kristallkugel hineinschauen. Sicherlich der Vorteil des ersten Spiels könnte für Österreich sprechen, ne? Also weil du weißt natürlich selbst aus fußballerischer Erfahrung und aus Turniererfahrung, man weiß nie so richtig, wo man steht. Man kommt vielleicht als Favorit an oder als totaler Außenseiter, aber das erste Spiel ist einfach etwas, wo man erstmal sich akklimatisieren muss an alles, an Gegner, an das Stadion, ans Turnier generell. Und Alexi hat natürlich gerade eben einen wichtigen Faktor gesagt, der für mich unheimlich entscheidend ist, wenn man jetzt also langfristig denkt in Richtung Turniersieg zum Beispiel, dass du nur als Mannschaft letztendlich ein Turnier gewinnen kannst oder Spiele gewinnen kannst auf dem Weg zum Finale oder zum Halbfinale, wie auch immer. Und ich denke, dass die Österreicher einen großen Schritt darunter, unter Rangnick gemacht haben, nicht nur in puncto Qualität, sondern auch vor allem in Spielentwicklung, in der Spielidee und vor allem auch im Mannschaftsgefüge. Und deswegen sehe ich die Österreicher gar nicht so extrem chancenlos. Ich bin Thomas Meinung, dass die Niederländer zu schlagen sind. Die haben sicherlich punktuelle Qualität. Aber das ist noch für mich keine gewachsene Mannschaft. Das hat man im Übrigen auch dann bei der Nations League gesehen. Die sind ja dann auch wirklich abgeschossen worden von den Kroaten im Halbfinale. Vor allem zu Hause auch noch im Halbfinale. Insofern geht es jetzt gar nicht darum, wer von den Stürmern irgendwie treffen kann. Es geht letztendlich nur darum, dass man als Mannschaft auftritt. Und ich glaube schon, dass die Österreicher vor allem jetzt auch gerade durch das 2-0 gegen Deutschland nochmal so einen Schub bekommen haben, enorm in puncto Selbstvertrauen. Und das ist also mehr, also wichtiger als alles andere, wenn du in ein Turnier gehst, dass du halt einfach weißt, wie stark du bist.
Ja, Deutschland, Thomas, weiß im Moment nicht, wie stark sie sind. Schottland, Ungarn und die Schweiz. Break it down for us. Ist das eine gefährliche Gruppe, weil ja jeder sagt, in dieser Gruppe muss Deutschland weiterkommen?
Nein, das ist keine gefährliche Gruppe. Klar ist, letztes Jahr, als Japan, Costa Rica bei der WM waren, da hätte ich auch viel darum gewettet, dass Deutschland weiterkommt, weil man ja immer noch der Illusion erlegen war, dass Deutschland eine Turniermannschaft ist. Das sind wir nicht mehr. Seit 3 Schrottturnieren ist auch der Respekt der Gegner natürlich nicht mehr so groß. Das ist auch klar. Aber wenn du dir einen Auftaktgegner hättest malen können, dann wäre es sicherlich Schottland gewesen. A, wird es, glaube ich, eine fantastische Atmosphäre sein. Die Schotten werden mit 100.000 ihrer Tartan Army kommen. Sie sind weg von der Insel wirklich biederer Durchschnitt, obwohl sie eine gute Qualifikation gespielt haben und ich die Schotten immer mag. Tolle Fans. Ich liebe auch das Herz der Schotten. Ich gönne ihnen alles Gute, aber die musst du einfach schlagen. Dann wird das Land in einen kollektiven Jubelwahn verfallen. Und dann spielen wir gegen gute Ungarn. Die schätze ich wirklich als die gefährlichste Mannschaft fast ein in der Gruppe. Und die Schweizer, die gefühlt über ihren Zenit drüber sind und mit Jakin einen Nationaltrainer auf Abruf haben. Also wenn du in dieser Gruppe nicht weiterkommst, dann kannst du, glaube ich, den deutschen Fußball international für die nächsten Jahre mal abmelden. Ich gehe auch davon aus, dass du als Erster weiterkommst. Und dann spielst du gegen den Zweiten der England-Gruppe. Das wird dann Dänemark oder Serbien sein. Auch das ist machbar. Also das war schon mal wieder deutsches Losglück.
Alexi, diese Gruppe, denkst du auch Ungarn? Oder ich weiß nicht, der Thomas sagt, Schweiz ist über den Zenit hinaus. Ich kann die Schweizer so schlecht einschätzen, aber die scheinen ja für ein 0-0 immer gut zu sein. Vielleicht sogar für ein 1-0, egal gegen wen.
Ja, und die haben auch eine sehr erfahrene Mannschaft. In der Torwartposition sind sie auch gut bestückt. Da gibt es auch so einen Anführungszeichen Torwartkrieg wie in der deutschen Nationalmannschaft. Aber wie gesagt, der muss halt alles an, auch wenn es da immer typischer geht, dass der alles finden, was schon schwer genug ist, auf zu vielen Positionen auch. Aber natürlich mein Los her, das ist schon. Also hat Deutschland schon ein bisschen Glück gehabt, dass das voll schlimmer aussehen können oder ausfallen können. Und da muss auf jeden Fall das schon der erste Pass her, weil Schottland ist leidenschaftlich gut, aber spielerisch nicht wirklich. Aber wie jetzt schon immer wieder betont wurde nach dieser Auslosung, es sind Mentalitätsmannschaften, ja, die in diesem Punkto, in dieser Kategorie momentan über die Deutschen sind, die Schotten oder die Ungarn, aber auch die Schweizer. Und da müssen die Deutschen 3-4 Schippen drauflegen, dass sie endlich mal wie eine kollektive Einheit auftreten, wie eine eingeschworene Truppe. Aber sehr, sehr knapp. Und ob Nagelsmann das für der richtige Bundestrainer ist, zweifeln immer mehr Deutschen. Und zu Recht nach den letzten Ergebnissen auftreten, vor allem was er da für Entscheidungen getroffen hat bei seiner Startaufstellungen gegen Österreich, aber auch gegen die Türken.
Ja, spannend, aber, und jetzt kommt die Hammergruppe schlechthin, weil, Toni, Folgendes, der Kollege Gaub hat mir gesagt, weil ich gesagt habe, Albanien qualifiziert sich für die Europameisterschaft, da sagt mir tatsächlich Markus Gaub, ja, unterschätzt die mal nicht, die haben einige gute Spieler, die in Italien spielen, und jetzt ist Albanien in der Gruppe mit Italien, dem regierenden Europameister, mit den Spaniern, von denen man nicht weiß, wer denn nicht verletzt sein wird bei der EM, und eben mit Kroatien. Wie bewertest du aus kroatischer Sicht diese Auslosung? Thomas hat ja gesagt, für die Österreicher wäre es noch schlimmer gewesen, wenn die Kroaten in der Gruppe gewesen wären. I agree, weil das hatten wir in der Nations League. Da haben wir gegen Kroatien zwar in Kroatien gewonnen, aber zu Hause dann überhaupt kein Licht gesehen. Wie ist die kroatische Perspektive, Toni? Ist Toni noch da? Oder haben wir Toni verloren irgendwo in Spanien?
Nee. Ja, sorry, habe mich kurz stumm geschaltet. Ich will mal sagen, die kroatische Perspektive ist nicht anders als die spanische, als auch die italienische Perspektive. Jetzt mal die Albaner außen vor genommen. Ich glaube, dass keine Mannschaft in Europa oder generell mittlerweile auch auf der Welt gegen diese kroatische Mannschaft gerne spielt. Ich glaube auch, dass man immer wieder hervorheben sollte, dass Spanien momentan eine überragende Generation hat. Auch einen tollen Fußballspiel, das haben sie natürlich auch nochmal bewiesen, amtierender Nations League-Sieger, amtierender Nations League-Finalist, WM-Dritter, amtierender Europameisterschaftstitelträger. Also da sind schon Brocken drin, auch wenn man die Italiener in den letzten Jahren nach dieser EM, die sind so ein Wellental gegangen. Und dann kommt natürlich Albanien dazu, von dem man nicht so richtig weiß, was man von ihnen halten soll, aber generell muss man ja einfach nur den Blick auf die Qualifikation werfen und dann weiß man natürlich auch, wie die durch die Qualifikation marschiert sind. Also das ist Todesgruppe, also wenn du wirklich den Begriff Todesgruppe nennen möchtest, dann ja. Aber ich glaube, um nochmal auf meinen Gedanken von vornherein zurückzukommen, glaube ich, dass es in Spanien genauso geht wie den Kroaten oder den Italienern oder den Albanern. Die wissen alle ganz genau, also das ist sicherlich auch kein Selbstgänger. Das hätten sie sich auch gerne anders vorgestellt. Und da eine Prognose abzugeben, das ist unmöglich. Da kann alles passieren.
Thomas, gibt's denn noch kleine? Gibt's irgendeine Gruppe, die Gruppe E, die noch nicht ganz vollständig ist? Belgien, Slowakei, Rumänien. Okay, Belgien kommt halt, finde ich, darauf an, ob Courtois spielen kann oder ob Kevin De Bruyne spielen kann. Oder die Gruppe F mit Türkei, Portugal, Tschechien. Also Portugal ist sicher stärker als Österreich, Türkei weiß ich nicht. Aber gibt's überhaupt noch eine Gruppe, wo man sagt, naja, okay, da ist es relativ einfach rauszukommen?
Ja, also die Belgien-Gruppe ganz sicher, also mit Slowakei und Rumänien. Und dann würden der Playoff-Sieger B, da würde man sich natürlich wünschen, dass die Ukraine oder Israel, am besten hätte ich es ihnen gewünscht, aber dass da jemand kommt. Aber das ist natürlich sportlich auf dem Niveau, das muss man auch nicht schönreden, würde ich sagen, mit Abstand die schwächste Gruppe. Die Portugal-Türkei-Gruppe, ich glaube, dass diese beiden Mannschaften sich klar durchsetzen werden. Die England-Gruppe ist, ja, würde ich fast so sagen, ungefähr ein bisschen schwächer sogar noch als die deutsche Gruppe. Also es gibt zwei Gruppen, die herausstechen. Aber interessant ist ja, wie gesagt, bei diesem Weg, du möchtest zum Beispiel sicherlich nicht als Gruppensieger irgendwann gegen den Dritten aus der Spanien-Kroatien-Italien-Gruppe spielen, wenn da der Dritte weiterkommt. Das ist dann schon ein Achtelfinale, da hast du dir eigentlich als Erster, denkst du, du hättest dir was Leichteres verdient. Das macht das Ganze ja auch so ein bisschen kompliziert, dieses mit dem Dritten, dass die Mannschaften dann noch teilweise warten müssen, ob sie überhaupt noch im Turnier drin sind. Albanien bin ich tatsächlich auch mal gespannt, weil die, glaube ich, mit viel Begeisterung auflaufen werden, ohne groß, dass sie was verlieren werden. Aber ich bin mal eben so den Turnierbaum so ein bisschen durchgegangen. Viertelfinale könnte zum Beispiel Belgien gegen Frankreich sein, könnte England gegen Italien sein. Die Italiener habe ich gegen die Ukraine gesehen in Leverkusen. Ich finde, dass sie nach vorn relativ wenig haben, außer Chiesa. Aber hinten so mit dem Acerbi, mit dem Donnarumma, die musst du halt auch erstmal schlagen. Und es ist ja immer mehr geworden, dass bei diesen K.O.-Spielen, früher hast du deine Spiele gewonnen, heute versuchst du erstmal nicht zu verlieren. Und das Elfmeterschießen ist bei vielen eben auch eingepreist, ne?
Ja, da möchte ich diese Runde jetzt hier für den ersten Teil schließen. Alexi mit der Frage Donnarumma. Thomas führt ihn hier in einem positiven Kontext an. Er macht aber so viele Fehler in letzter Zeit. Wie gut ist Gianluigi Donnarumma überhaupt? Du siehst ihn jede Woche bei PSG.
Leider, ja, sehe ich ihn, weil er ist einfach momentan eine reine Katastrophe. Kostet Paris nicht so viele Punkte, weil vorne haben die halt den besten Spieler aller Zeiten, aber trotzdem ist er keine Verstärkung für PSG. Seit er gekommen ist, vor 2,5 Jahren, er hat damals schon diesen riesen Fehler gemacht gegen Benzema, auch wenn es faul war vom damaligen Realstürmer war, aber trotzdem ist er einfach auf der Linie Weltklasse, aber technisch eine reine Katastrophe und er lässt sich immer unter Druck setzen vom gegnerischen Stürmer und so gerät er in Bedrängnis und macht solche Fehler und deswegen jetzt eine rote Karte am Sonntag in Le Havre nach 10 Minuten, wo er wieder zu lang wartet, um den Ball wegzuschlagen. Also in Paris macht man sich bei den Verantwortlichen immer mehr Gedanken und ich glaube, die Donnarumma im Tor stehen bei der EM, aber er ist ganz klar momentan der Schwachpunkt Nummer 1 und deswegen sehe ich Italien in dieser Saison oder in diesem Jahr 24 nicht im engsten Favoritenkreis. Für mich sind das Frankreich, England und Portugal.
Schön.
Ich muss zwar ganz dringend weg, aber ganz kurz eine Frage zum Ende. Habe ich gerade eben richtig gehört, der beste Spieler aller Zeiten, also jemals im Fußball oder bei PSG?
Ja, aber ich meine nicht Kolo Muani oder Dembele.
Nee, aber also du meintest schon der beste Fußballer aller Zeiten. Also jemals.
Vielleicht sogar Sportler.
Okay. Vielleicht sogar Sportler. Ja. Okay, Alexi, da brauchen wir jetzt eine ganz kurze Pause.
Das ist gewagt, aber lasse ich jetzt einfach mal so stehen, will ich jetzt nicht weiter diskutieren, weil ich weg muss.
Pause. Danke, Toni.
Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 360.
Es geht weiter, noch in einem ganz kurzen Segment mit Alexi Menüsch und mit Thomas
Wagner. Ich bin weg.
Ja, danke Toni. Mit Alexi Menüsch und Thomas Wagner. Und Thomas hat ein ganz bewegtes Wochenende gehabt. Zunächst war er in Hamburg beim Hamburger Derby St. Pauli gegen den HSV 2-2. Gäbe sicherlich auch was zu sagen. Am Samstag dann in Gladbach. 2-1 gewonnen und keiner weiß warum, wenn ich die Kommentare in der Konferenz richtig gedeutet habe. Aber am Sonntag, Thomas, ich glaube nicht, dass du dort warst, aber Dortmund hat ganz, ganz schlechte Rezensionen bekommen nach diesem Auftritt in Leverkusen, obwohl das Spiel 1-1 ausgegangen ist. Ich habe öfter mal wo gelesen, hat er denn der FC Augsburg gespielt und hat sich nach dem 1-0 für 85 Minuten hinten eingemauert. Wie hast du das Spiel gesehen, A, und wie ist darf man mit Dortmund so streng sein? Weil immerhin haben sie ja nicht verloren in Leverkusen.
Naja gut, du bewertest das, was Dortmund als Plan in dieses Spiel mit reinbringt. Und wenn du vor der Saison sagst, nach dieser dramatisch verlorenen Meisterschaft oder nicht gewonnenen Meisterschaft, wir wollen nächstes Jahr wieder oben mitspielen und fährst dahin und stellst dich eigentlich wie ein Abstiegskandidat hinten rein, dann darf man das schon kritisieren. Es hat ihnen in die Karten gespielt, dass sie ein frühes Tor gemacht haben. Sie haben dann eigentlich nur noch Langholz gespielt. Leverkusen ist im Moment, würde ich sagen, spielerisch mit Abstand die beste Mannschaft der Liga. Das ist erlaubt, so zu spielen. Aber wenn du dann nicht gewinnst und in Anführungszeichen nur und den noch sehr glücklichen Punkt mitnimmst, dann darf man das auch kritisieren. Also spielerisch liegen im Moment zwischen Leverkusen und Dortmund doch einige Schichten. Und auch wenn ich das internationale Abschneiden von Dortmund mehr als beachtlich finde, ist es dann schon erstaunlich, dass Terzic, der ja eigentlich auch eher für einen attraktiven Fußball spielt, auf dieses Stilmittel zurückgegriffen hat, was total erlaubt ist. Und wenn er es gewonnen hätte, wäre er sogar vielleicht nochmal gefühlt in den Meisterkampf zurückgekommen. Aber wenn ich diese Taktik wähle, dann darf ich mich auch nicht über das Echo wundern.
Alexi, du bist bekannt unkritisch gegenüber Dortmund. Wie für ein Spiel gut, Aber wenn die Dortmund jetzt damit erfolgreich waren, sollten sie nicht so vielleicht mal gegen den FC Bayern spielen, gegen den sie ja immer verlieren?
Nicht nur verlieren, sondern 3,8 Tore im Schnitt kriegen. Das ist nicht so ein Fehler, oder so, was eigentlich eine Schande ist, weil mit dem zweitgrößte Budget der Bundesliga und machen viel zu wenig draus. Also eine Mannschaft, die in den letzten Jahren schon 2-3 Mal die Riesenchance hatte, deutscher Meister zu werden, nicht genutzt hat, dann stimmt irgendwas nicht in der Kaderzustellung mit Mentalitätsspielern, und da haben die Verantwortlichen einfach versagt. Und man hat das Gefühl, dass die Einkaufspolitik im letzten Sommer wieder daneben war, weil Metscher, auch wenn er jetzt verletzt ist, bisher nicht überzeugen konnte. Benzema ist für mich eher nur Mitläufer. Und warum man sich so früh für ihn entschieden hat, obwohl auch mal Grimaldo auf der Liste war. Mir ist ein bisschen komisch, was mit Aller ist. Er ist komplett weg. Ist der gerade einfach angeschlagen, vielleicht auch psychisch nach seiner Erkrankung, dass er jetzt in einem Loch gefallen ist? Oder was ist da los überhaupt? Vielleicht auch deprimiert, weil man ihn einen Konkurrenten vor der Nase gesetzt hat mit Füllkrug von heute auf morgen. Also es ist schon, gibt viele Fragezeichen in Dortmund. Eine Mannschaft mit zwei Gesichtern, wie ich finde, in dieser Saison, spielt deutlich defensiver als die letzten Jahren. Man gewinnt immer wieder 1-0 Spiele, auch wenn es ein paar spektakuläre Spiele gibt, wie zuletzt beim AC Mailand. Mannschaft, die in der Todesgruppe in der Champions League für der Gruppensieger wird, zumindest auf jeden Fall weiterkommt und in der Bundesliga dahin dümpelt. Also es ist schon eine Mannschaft, die schwer zu begreifen ist. Auch der Trainer. Da bin ich gespannt, wie es mit dem Verein weitergeht. Man hat ein schweres Programm jetzt mit Stuttgart im Pokal, Leipzig in der Bundesliga, PSG in der Champions League. Und die ist einfach schwer zu begreifen im Gegensatz zu Mannschaften wie Leverkusen, Bayern oder Leipzig.
Thomas, man muss aber auch sagen, dass sehr, sehr viel Unruhe in Dortmund ist. Wie man hört, wird der Vertraute von Sebastian Kehl, Stanic, der wird die Winterpause beim BVB nicht überstehen. Es gibt da wohl zwei Fronten, einerseits Watzke und Terzic, andererseits Kehl mit seinem Team. Und Stanic, es gab wohl einen Vorfall in der Loge nach dem Hinspiel gegen den AC Milan, wo er relativ klar den Trainer kritisiert hat. Er wird den Verein verlassen müssen, und das ist natürlich ein harter Schlag für Sebastian Kehl, der sich so ein bisschen freischwimmen wollte mit seinen eigenen Leuten, der auch, glaube ich, eine andere Einkaufspolitik angestrebt hat, unter anderem Alvarez. Also beim BVB ist Unruhe im Laden.
Thomas, hältst du es für möglich, weil ich das gehört habe? Also Niklas Füllkrug spielt vorne, das Tor hat er natürlich wunderbar vorbereitet, jetzt in Leverkusen, aber hältst du es für möglich? Ich weiß gar nicht, am Samstag habe ich es, glaube ich, eh gehört, ein freudscher Versprecher von wem auch immer, dass Guirassy im Winter schon nach Dortmund kommt. Dann wäre ja Guirassy, Füllkrug und Sebastian Aller im Grunde genommen auf der gleichen Position. Ist das für dich überhaupt vorstellbar?
Ja gut, er kostet halt nicht viel, Guirassy, ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob er diesen Lauf bei jedem anderen Verein halten kann, aber als Borussia Dortmund muss man sicherlich darüber nachdenken. Du hast dann recht, dann hat man eigentlich drei Spieler eines ähnlichen Profils. Ich denke, dann am Ende der Saison würde einer auf jeden Fall gehen. Aber die Frage ist, warum soll Guirassy im Moment überhaupt von Stuttgart nach Dortmund gehen? Also ich glaube, als Fußballer würde ich diese Saison mit dem VfB, da sehe ich fast alles möglich, mit dieser Euphorie zu Ende spielen. Und dann hat er sicherlich immer noch Möglichkeiten auszuwählen. Aber als Borussia Dortmund musst du dich mit einem Spieler wie Guirassy natürlich beschäftigen.
Beschäftigen sich die Bayern natürlich nicht mit Guirassy, aber womit, Alexi, und wir kommen gleich zum Schluss, aber womit sollten sich die Bayern beschäftigen? Die sind ja, wie hat es die Süddeutsche, glaube ich, geschrieben, Leverkusen ist nur noch Tabellenführer auf Zeit, weil die Bayern ja eigentlich nach Verlustpunkten schon wieder vorne bzw. vorbei sind. Womit sollten sich die Bayern beschäftigen? Hat vielleicht diese Woche Pause mal ganz gut getan, dem FC Bayern?
Ja, womöglich, weil Strapazen waren riesig die letzten Wochen, und man hat ja vielleicht der dünnste Kader aller Zeiten bei den Bayern. Natürlich trifft es Thomas Tuchel sehr, sehr hart, dass Gunnar Sarr jetzt 6 Monate ausfällt. Aus dem Kreuzbandriss, natürlich ironisch von mir gemeint, der ja überhaupt keine Rolle spielt. Von Brato Salihamidžić damals für 10 Millionen geholt, und jetzt hat er schon 18 Millionen Euro Gehalt in 4 Jahren kassiert für 3 Pflichtspiele, also Respekt, Klammer zu. Bayern wird was tun im nächsten Monat auf dem Transfermarkt, wie gesagt, um dann in der Champions League und in der Bundesliga seine Ziele zu erreichen. Da bin ich gespannt, ob man zwei oder drei neue holt, nämlich ein Sechser, das ist klar, aber dann ein Innenverteidiger plus ein Rechtsverteidiger oder ein Spieler, der beide Positionen bekleiden könnte. Ich glaube schon, dass dieses Mal die Wünsche von Herrn Tuchel erfüllt werden und dann sind die Bayern nicht mehr aufzuhalten, zumindest in der Bundesliga.
Ja, Benedikt Höwedes würde mir hier einfallen.
Aber ich hab gelesen, dass die Bayern eigentlich traurig sind, weil an dem Nachspieltermin wollten sie eigentlich nochmal in den Süden Europas fliegen. Da wird Thomas Tuchel sicherlich wieder, die ganze Welt hat sich gegen die Bayern verschworen. Da werden wir sicherlich wieder ein paar Arien von ihm hören.
Okay, I let you go on this one. Also Gianluigi Donnarumma wird das italienische Tor hüten. Da ist sich Alexi trotz der vielen Fehler in der französischen Liga eigentlich sicher. Aber Thomas, Marc-André Ter Stegen ist im Moment verletzt. Manuel Neuer wird von Thomas Müller gelobt. Der kann immer noch was in der Kiste drin. Gehst du, Stand jetzt, davon aus, dass Manuel Neuer das Tor der deutschen Fußballnationalmannschaft beim ersten Spiel bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 gegen Schottland hüten wird?
Also erstmal, der Donnarumma in der Nationalmannschaft ist, glaube ich, nicht derselbe, der im Moment in Paris spielt. Zum Zweiten habe ich das bei dir, das Thema war ja schon mal da.
Jede Woche.
Ich finde die konzertierte Aktion der Bayern und von Neuer und allen anderen Fürsprechern schon durchaus imponierend, wie schnell das gekippt ist. Vor 4 Wochen hat Manuel Neuer noch gesagt, dass Ter Stegen die Nummer 1 ist und dass er sich erst mal hinten anstellen muss. Jetzt hat er gegen irgendwelche Vereine wie Darmstadt und Galatasaray und Kopenhagen sicherlich, also Hut ab an Manuel Neuer, wie er zurückgekommen ist körperlich, gar keine Frage, hat er jetzt ein paar Paraden gehabt und zu Null gespielt und die ganze Nation liegt zu Füßen. Goretzka sieht ihn in der eigenen Kategorie, Müller sagt, wie gut er spielt. Ich dachte, Nagelsmann hätte sich eigentlich vorgenommen, ihn nicht zurückzunehmen. Auch der sagt schon, klar ist er dabei. Ich finde es eine Unverschämtheit und ziemlich respektlos Marc-André Ter Stegen gegenüber, der zum Spieler der Saison in Barcelona gewählt wurde, der für meine Begriffe in der Nationalmannschaft gut gespielt hat, als er jetzt die Nummer 1 war. Also, dass alle so denken, dass Manuel Neuer automatisch auf dem Niveau von 2014 zurückkommt, ist mir nicht so ganz einsehbar, weil er 3 Turniere gespielt haben, die für Manuel Neuer Verhältnisse wirklich nicht gut waren. Es ist keine Frage, die Form von 2014 war outstanding. Aber er ist auch 10 Jahre älter dann und er hat mehrere schwere Verletzungen hinter sich, dass man sagt, wenn Neuer nächstes Jahr zu der Zeit eine überragende Form hat und Ter Stegen vielleicht nicht die Form hat oder mit seinem Rücken Probleme hat, dass man sich das ein Stück weit offen lässt, das kann ich sogar noch tolerieren. Ich hätte auf der anderen Seite als Nagelsmann ganz klar gesagt, Ter Stegen ist bei mir die Nummer 1 und wenn dem was passiert, dann spreche ich nochmal mit Neuer, weil das ja auch was mit der Hierarchie in der Kabine tut, die ja auch unter Manuel Neuer als Kapitän nicht die beste war. Aber wenn du mich jetzt so fragst, wie sich das alles dreht, befürchte ich, dass diese Entscheidung schon gegen Ter Stegen gefallen ist.
Thomas, wenn du gehen musst, dann danke herzlich. Oder Alexi, vielleicht deine Einschätzung noch zum...
Ja, die höre ich mir noch an und dann bin ich weg.
Ja, zur Chemie zwischen Julian, zwischen Julian Nagelsmann und Manuel Neuer. Also muss Julian Nagelsmann jetzt als Bundestrainer alle persönlichen Animositäten, die es bei den Bayern wahrscheinlich gegeben hat, von denen du viel mehr weißt als ich, und Thomas weiß natürlich auch viel mehr als ich, aber muss nicht Julian Nagelsmann als Bundestrainer diese Animositäten beiseite schieben und Manuel Neuer jetzt im Grunde mit offenen Armen wieder zurücknehmen? Oder auch nicht? Ich weiß ja nicht, wie gut er ist. Also Kopenhagen, Darmstadt, okay.
Bitte. Das ist ja letztendlich ein bisschen zu früh, um Manuel Neuer zu beurteilen, wie schon Thomas gesagt hat. Es waren noch keine Gegner, aber die beiden getroffen haben. Ich glaube, der wird am Samstag in Frankfurt deutlich mehr Arbeit haben, auch in Manchester nächste Woche, weil für Manchester geht es um alles noch in der Champions League, auch wenn Bayern schon durch als Gruppensieger ist. Dann hast du noch Stuttgart zu Hause und am Weihnachten werden wir vielleicht mehr wissen über Neuers richtiger Zustand. Er war ein Jahr weg quasi. Vielleicht haben die beiden auch mehr Infos über Ter Stegens Zustand, weil er hat ja Rückenprobleme, er soll noch wochenlang ausfallen, sogar vielleicht monatelang, ja. Er soll operiert werden. Und vielleicht spielt das auch eine Rolle bei den Äußerungen von den Bayern Akteuren. Wenn ich höre, dass Nagelsmann im März gegen Frankreich und Holland je Neuer und Ter Stegen ein Spiel geben möchte, halte ich schon für gefährlich. Er sollte sich schon relativ früh für einen Keeper entscheiden und nicht zu spät. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Neuer zu eher mitzählt als Nummer 2. Das halte ich für unvorstellbar. Habe ich auch so gedacht, 2006 mit Kahn und Lehmann lag ich daneben, weil Kahn ja als Nummer zwei relativ ruhig zu bin ist im großen Ganzen. Aber das neue Kahn, wie gesagt, habe ich auch meine Zweifel, aber das ist vielleicht eine der vielen Baustellen von Nagelsmann, vielleicht die größte, auf die er sicherlich hätte verzichten können, aber es ist halt ein Luxusproblem. Leider hat er nur auf dieser Position ein solches Luxusproblem.
War es, Thomas, und das ist die letzte Frage, 2006 die richtige Entscheidung, auf Jens Lehmann zu setzen? Oder ist der Thomas schon
weg? Ich bin kein Jens Lehmann-Fan, weder ein großer während seiner Karriere, noch viel weniger als nach der Karriere. Aber ich glaube, dass Oliver Kahn schon über den Zenit drüber hinweg war. Lehmann hat eine gute Weltmeisterschaft gespielt, inklusive dessen, dass er beim Elfmeterschießen gegen Argentinien dann zum Helden geworden ist. Es gibt ja einige, die glauben, dass Kahn in Bestform den Schuss von Grosso im Halbfinale gehalten hätte. Kahn war aber nicht mehr in dieser Form. Also diese Entscheidung habe ich damals verstanden und ich finde, Lehmann hat sie mit einem guten Turnier auch gerechtfertigt.
Amen. Danke, Thomas Wagner. So.
Macht's gut.
Danke, Alexi. Danke,
Thomas.
Big Show 639. Ich danke dir, Alexi. Wir machen eine Pause.
Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 639. Weiter geht es mit der National Football League. Und heute müssen zum einen die Legende Günter Zapf, zum anderen Andreas Renner, die Musiklegende, durch, dass Nicola in einem Flieger aus Malta nach Deutschland sitzt und dass ich einigermaßen kompetent versuchen werde, die Fragen zu stellen. Servus erstmal, Günther.
Servus, hallo.
Und servus, Andreas.
Hallo, bist du kompetent im Fragen oder kompetent im Versuchen zu fragen?
Ja, der Versuch. Versuch
macht jetzt raus.
Das findet ihr jetzt raus. Ja, ich schnapp ja öfter mal Zitate auf Günther und vor ein paar Wochen hieß es dann, Dak Prescott plays the quarterback position as good as anybody in the NFL. Und jetzt nach diesem Sieg von San Francisco gegen die Eagles höre ich, ja, San Francisco is by far the best team in the NFL. Ist das nicht ein kleines bisschen mühsam? Und ich bin ja noch ein Rookie quasi im Vergleich mit euch beiden, was die NFL angeht. Ist das nicht ein bisschen mühsam, dass in Amerika versucht wird, vor allen Dingen in Amerika, jede Woche jemand anderen wirklich aufzubauen und um den dann nächste Woche möglicherweise ein kleines bisschen wieder runterzuschreiben?
Das gehört dazu. So ist das Geschäft nun mal. Davon leben sie ja. Die Journalien natürlich an der Spitze, aber auch die Fans. Du hast immer irgendwie Hoffnung. Aus jedem Spiel ziehst du Hoffnung oder halt die Enttäuschung, je nachdem, was passiert. Und dann hast du zugegebenermaßen momentan ja ein paar Spitzenspiele gehabt, jetzt am Wochenende. Erst Dallas, Thanksgiving deutlich, dann kommt Seattle, die sich wirklich extrem gut verkauft haben, aber Dallas dreht das Ding halt am Ende, gewinnt's, schon bist du wieder, also nach amerikanischer Ansicht natürlich die Größten. Und dann kommt dieses San Francisco gegen Philadelphia Spiel, was natürlich rein vom Setup eines der Spiele des Jahres sind, von den, sagen wir mal, 3, 4, 5 Spielen maximal, die du dir im Kalender, wo du sagst, das muss ich unbedingt sehen, da war das auf jeden Fall mit dabei als NFC Championship Game Rückspiel. Und dann so eine Vorstellung, natürlich springen dann alle erstmal auf San Francisco. Aber das Schöne ist ja, die NFL ist so unglaublich eng, wir sehen es Woche für Woche, auch heute Nacht wieder, dass du eben, du kannst nicht sagen, das ist das Team und das ist das Team, das man schlagen muss, weil leider so viel zusammenspielt, da müssen wir ja auch wieder sagen, Verletzungen. Warten wir mal ab, aber das sind natürlich schon Teams, die sich momentan sehr, sehr weit in den Vordergrund spielen, wenn es darum geht, die Favoritenrolle zu übernehmen.
Na, die letzte Verletzung. Ich finde, eine Sache muss man fairerweise anmerken, es sind nicht nur die Amerikaner. Günther und ich wissen das beide, weil wir kommentieren regelmäßig Spiele, bei denen die Zuschauer per Twitter-X Fragen stellen können. Und es geht die ganze Zeit immer um, wer ist der MVP und wer ist der MVP diese Woche, nachdem letzte Woche der MVP war. Und das ist, ich tue mir da öfter mal schwer, weil ich aktualisiere meine MVP-Liste in meinem Kopf nicht jede Woche. Weiß nicht, wie das bei Günther so ist. Aber das ist auf jeden Fall so. Und das andere ist natürlich auch diese beste Team, der beste Quarterback und so. Das ist halt ein Wanderpokal. Ich sage nur, San Francisco war schon mal das beste Team der Liga. Das war, glaube ich, nach Woche 5, als sie Dallas geschlagen hatten. Ähnlich deutlich wie jetzt Philadelphia. Dann haben sie 3 Spiele in Folge verloren, hat wieder erstmal keiner von ihnen geredet. Jede Woche ist ein anderes Team, das heißt, es ist das Team der Liga und jetzt sind es halt ja die beiden. Und jetzt muss man mal eins sagen, San Francisco ist ein gutes Team und Dak Prescott spielt eine sehr gute Saison. Und wenn wir uns darauf einigen können, haben wir, glaube ich, der Gerechtigkeit Genüge getan, oder?
Damit kann ich sehr, sehr gut leben. 42-19 ist natürlich... Ja, es ist ja im Endeffekt wurscht, ob man 20-19 gewinnt oder 42-19 nee. Oder... Nein, okay, Andreas, nee. Bitte, nein. Okay.
Nee. Nein. 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 Gut. Nein, weil auch intern und als Message an die Liga ist so ein klares Ergebnis in einem Spiel, wo es keiner erwartet, natürlich ein Ausrufezeichen. Das ist so, wie wenn... Ich hätte jetzt gesagt, Bayern gegen Dortmund spielt, aber das gewinnt ja Bayern eigentlich immer deutlich. Es ist nicht das richtige Beispiel, aber wenn Real Madrid gegen Barcelona gewinnt und die gewinnen nicht 1-0 nach einem harten Kampf, sondern sie gewinnen 5-1, dann ist das ein Ausrufezeichen, auch an den Rest der Liga. Ja.
Und hat der Rest der Liga das verstanden? Warum haben die Teams davor, Günther, dreimal gegen San Francisco gewinnen können? Also mein Sohn ist ja auch ein bisschen ein Fähnchen im Winde und hat mir vor ein paar Wochen gesagt, also wenn er diesen Brock Purdy zuschaut, also eigentlich findet er den schon gut und da könnte er vielleicht San Francisco, ich weiß, es ist ein Frevel in deinem Haushalt, aber könnte San Francisco ein kleines bisschen die Daumen drücken. Also was haben diese Teams, die San Francisco geschlagen haben, besser gemacht als die Philadelphia Eagles, die ja nach wie vor den besten Rekord in der NFC haben?
Drück weiter Daumen und dein Sohn ist völlig frei in seiner Wahl. Natürlich, ich bin da weit weg schon lange von irgendwie, und ich finde sowieso, hat im Sport nichts verloren, dass ich irgendeinen nicht mag, weil der ein anderes Team bevorzugt. Also diese, was wir in München ja kennen mit Bayern und 60, also der Löwenfan freut sich mehr, wenn Bayern verliert, als wenn 60 gewinnt. Das ist für mich völliger Schwachsinn. Und
das passiert aber noch seltener, als dass die Löwen gewinnen, dass die Bayern verlieren.
Genau, also das kennt man auch normalerweise aus dem amerikanischen Sport eben nicht, wo immer noch zum größten Teil leider auch nicht mehr ganz... ohne Ausnahmen, aber die Fans verschiedener Lager nebeneinander sitzen und friedlich diskutieren. Also da darf jeder es halten, wie er möchte. Und ich habe durchaus nichts gegen San Francisco. Ich habe das Spiel kommentieren dürfen und das macht schon unglaublich Spaß, da zuzuschauen. Was die anderen besser machen, sie haben den richtigen Zeitpunkt erwischt gegen San Francisco. Die haben sich dann vielleicht auch selbst auf dieses Protest gehoben, dass sie eben unschlagbar sind nach diesem grandiosen Sieg gegen Dallas, war ja noch deutlicher, 42-10. Also das war eben dieses Statement und wir sagen es Woche für Woche. Der Unterschied zwischen den Teams ist so eng und 2-3 Fehler oder nicht die komplette Einstellung, Verletzungen. Da waren dann Deebo Samuel nicht mit dabei. Da sind schon... Noch irgendeiner hat, glaube ich, auch gefehlt von den Top-Spielern. Trent Williams eben, vielleicht immer noch der beste linke Tackle. Also das sind schon ein paar auch Ausfälle zu kompensieren gewesen. Das ist ja die Statistik, mit Deebo sind sie ungeschlagen und ohne haben sie jedes verloren. Also es macht dann schon was aus. Und darum meine Eingangsrede, müssen wir erstmal abwarten, was sich verletzungsmäßig tut, was San Francisco jetzt auf jeden Fall allen gezeigt hat. Und darum ist es auch, was Andreas richtig gesagt hat, schon viel wichtiger, ob du 42-19 oder 20-19 gewinnst. Sie haben ein Mittel gefunden, Philadelphia richtig weh zu tun in Offense wie Defense. Ob das jetzt ein Blueprint ist für die anderen Teams, das musst du erstmal umsetzen können. Also das würde ich nicht unterschreiben, weil mit 4 Mann so viel Druck ausüben zu können, da gibt's nicht viele Teams in der Liga. Von daher würde ich das nicht so hochhängen, aber Philadelphia wird jetzt alles daran setzen, irgendwie zu überlegen, wie können wir mit diesen 49ers Schritt halten, die bewiesen haben, dass also viele ja ihnen vorwerfen vor die Winers und so weiter, wenn sich Purdy letztes Jahr nicht im 6. Spielzug verletzt hätte und so weiter. Doch, es stimmt. Ganz offensichtlich ist es doch so. Mit Purdy ist das eine andere Mannschaft und für Philadelphia kaum zu bezwingen.
Also ich glaube, ich würde ganz gerne noch eine Sache anfügen, die tatsächlich vielleicht noch mehr das Problem war in dieser Niederlagenserie als die Offense. San Francisco hat mit Steve Wilks einen neuen Defensive Coordinator. Das ist ein sehr erfahrener Mann. Der hat auch gute Arbeit geleistet. In den ersten 5 Wochen hat das ganz gut gepasst. Und trotzdem hat man immer noch gemerkt, dass es Situationen gab, in denen es schwierig war, wo er vielleicht zu aggressiv war, auch auf eine Art aggressiv, wie es der Head Coach nicht wollte. Dann sind Probleme aufgetreten. Und ich glaube, es ist einfach auch so der Normalfall, wenn Probleme auftreten innerhalb einer Saison. Und das ist zum einen Verletzungen, zum anderen die Gegner scouten dich, erkennen Schwächen, schaffen es, die auszunutzen. Eine Mannschaft schafft es, das auszunutzen, dann probiert es die nächste auch. Dann dauert es 1-2 Wochen, bis die Trainer ihre Arbeit gemacht haben. Und dann kommt man auch wieder in die Spur. Also bester Beispiel auch die Cincinnati Bengals, die in die Saison gegangen sind, mit Joe Burrow, der noch angeschlagen war. Dann sah es aus, als hätten die überhaupt keine Ahnung, was sie machen. Nach 3 Wochen auf einmal ist Burrow in Topform, dann verletzt er sich leider. Dann wird es wieder schwierig. Jetzt haben sie mit Jake Browning offensichtlich, ich habe das Spiel bis jetzt noch nicht gesehen, das Monday-Night-Spiel, haben sie offensichtlich wieder Mittel und Wege gefunden. Das ist halt auch Trainerarbeit. Aber da kann es halt auch mal 1-2 Wochen dauern, bis sich wieder alles zurechtgeruckelt hat und bis man alle Stellschrauben richtig gestellt hat, damit es wieder so läuft wie vorher.
So, eine Mannschaft, die spannend immer ist über Jahre, vor allen Dingen auch als der Vorgänger von Jordan Love, dort noch am Start. Was sind die Green Bay Packers? Und die Frage ist halt, Günther, wieder ein Zitat, das ich gelesen habe. Also Jordan Love gewinnt mit den Packers gegen die Kansas City Chiefs, also gegen die regierenden Champions. Die Packers stehen jetzt bei 6-6 und die Frage, ich weiß gar nicht, wer sie aufgeworfen hat, ist aber, inwieweit hat Jordan Love, denkst du, davon profitiert, Aaron Rodgers wirklich so lange über die Schulter schauen zu können? Er freut sich ja, dass er jetzt seine Chance bekommen hat, alles klar. Aber hilft sowas tatsächlich, dass man so einen Mentor hat, wo man eigentlich weiß, diesen Mentor werde ich nur ersetzen können, wenn er zu einem anderen Team geht und sich dort im ersten Spiel die Achillessehne reißt?
Ja, oder wenn er aufhört.
Oder wenn er aufhört.
Die Möglichkeit gibt es ja auch. Ganz offensichtlich ist das auch eine Möglichkeit, die Green Bay für sich entdeckt hat, dass sie eben, obwohl ihr absoluter Top Hall of Fame Quarterback noch fit genug ist für ein paar Jahre, dass sie sich einen sehr guten draften, in der Hoffnung, den in ihr System einbinden zu können. Und das ist ihnen jetzt 2-mal gelungen. Noch wollen wir natürlich Jordan Love nicht zu hoch heben, aber das sieht schon sehr, sehr gut aus. Während des Spiels liefen dann ja auch ein paar so Bilder von Brett Favre, Aaron Rodgers, Love, die schon sehr, sehr ähnlich aussehen. Also da steckt Methode dahinter. Und ich stelle mir nur vor, wenn ein Trevor Lawrence, gute Besserung an dieser Stelle, an den armen Jungen, wenn der die Chance gehabt hätte, 2 oder 3 Jahre hinter einem Top-Quarterback zu lernen, was dem das geholfen hätte. Da wären junge unglaublich talentierte Quarterbacks ja heute reingeworfen. Es muss eigentlich fast jeder sofort spielen. Hängt natürlich auch mit den Finanzen zusammen. Es ist ein Unterschied. So gut kannst du gar nicht sein, was dein Arm angeht und dein Verständnis von dem Spiel. NFL zu College ist schon nochmal ein großer Schritt, was eben die Schnelligkeit des Umsetzens anbetrifft. Manche machen es schneller. Ich meine, CJ Stroud, das sieht man jetzt, der kommt damit besser zurecht. Jetzt sind ja ein paar im College, die ein bisschen länger gespielt haben, werden wir sehen, ob die Richtung dorthin geht. Aber diese Methode, wenn sich ein Team erlauben kann, tatsächlich mit einem Top-Quarterback einen sehr guten zu draften und zu entwickeln, ich glaube, dass das nicht verkehrt ist und dass das Green Bay noch sehr weit bringen wird.
Tja. Da wollte ich die Steelers rauslassen und jetzt muss ich sie doch bringen. Ja. Mike Tomlin sagt dann...
Das möchte ich jetzt sehen, wie du von dem Bogen jetzt von Green Bay und der Entwicklung zu Steelers kommst.
Es ist unmöglich, aber Mike Tomlin sagt, okay, the injury is not season ending für Kenny Pickett und eigentlich hatten alle gehofft, dass sie das ist. Also es ist so furchtbar. Ich habe das angeschaut gegen Arizona in der Konferenz eben. Und es war einfach nicht zum Anschauen. Und gleichzeitig.
Aber darf ich eine Frage stellen?
Bitte.
Weil Okay, also du sagst, du willst Kenny Pickett nicht mehr sehen. Was gibt dir denn das Vertrauen, dass irgendjemand, der sonst im Kader ist, besser ist?
Genau,
das würde mich interessieren.
Das ist ja die Frage. Ja, was ist da im Draft passiert? Was ist mit Trade passiert? Es gibt ja keine Hoffnung. Jetzt verlieren sie gegen Arizona, spielen am Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen die Patriots zu Hause. Patriots 2-10, aber ich sehe schon das nächste Desaster kommen, dass gegen die Patriots auch schief geht. Und dann ist er mit diesem schwachen Team, gut, wenn sie jetzt 8-5 wären, nach diesem Spiel, es wäre eher ein biblisch Wunder. Aber das ist nicht, ja, es ist ganz, ganz schwierig. Ich leide sehr. Was können die Jaguars, Andreas, ohne Trevor Lawrence, der sich ja verletzt hat am Knöchel, am Sonntagabend zum Beispiel gegen die Cleveland Browns anstellen?
Ja, das wird interessant. CJ Beathard, der Backup-Quarterback, hat es jetzt Monday Night ganz gut gemacht. Hat das Team ja dann auch in der Verlängerung noch zum Sieg geführt. Er hat auch ein bisschen Erfahrung. Der war ja mal in San Francisco als Backup-Quarterback.
Entschuldige, Andreas.
Ja.
Cincy hat es gewonnen. Browning hat...
Entschuldigung, er hat sie zum Ausgleich.
Ja, zum Ausgleich, genau. Also er hat noch Lagen zurück.
Man merkt, ich habe es nicht gesehen. Schon wieder alles vergessen.
Ja, aber von der Tendenz her war es richtig, Andreas. Die Tendenz hat eindeutig gestimmt. Ja.
Okay, also CJ Beathard hat, sagen wir so, in der kurzen Zeit, die er gespielt hat, seine Sache ganz okay gemacht. Und er hat ein bisschen Erfahrung, weil er hat auch schon in der NFL gespielt. Aber ist halt ein Backup-Quarterback. Also wenn Trevor Lawrence 2-3 Wochen ausfällt, kann man das sicher ganz gut kompensieren. Die haben ja auch eine gute Bilanz insgesamt noch. Da sind dann die Playoff-Chancen nicht zunichte. Aber ja, wie lange Lawrence jetzt ausfällt, ob er überhaupt ausfällt, vielleicht ist das eine Geschichte mit Knöchelverstauch, die man mit ein bisschen Tape lösen kann am nächsten Wochenende. Ist schwierig zu sagen, aber es gibt keine oder praktisch keine Backup-Quarterbacks in der NFL, bei denen man sich darauf verlassen kann, dass sie den Rest der Saison erfolgreich spielen, sonst wären sie halt Starter. Und CJ Beathard ist sicher einer, der das macht, was ein Backup-Quarterback machen soll, nämlich 2-3 Spiele lang das Schiff einigermaßen auf Kurs halten, damit, wenn der Starter zurückkommt, man noch eine Chance hat, in die Playoffs zu kommen.
Es gibt mindestens 2 richtig lässige Spiele an diesem Wochenende und das Erste, das ich noch kurz ansprechen möchte, Günther, Sonntag 22:25 Uhr, Bills at Chiefs. Von den Bills sagt man jedes Jahr, okay, das Fenster schließt sich immer weiter. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch ein kleiner Spalt offen ist in der Division. Sind die Dolphins enteilt, aber die Chiefs haben, wie gesagt, jetzt bei Green Bay verloren. Wer braucht diesen Sieg mehr am Sonntagabend?
Buffalo. Also auf jeden Fall. Die sind ja momentan nicht in den Playoffs. Würde das Fenster dann ganz zugehen, wenn sie jetzt die Playoffs verpassen, was durchaus möglich ist. Im Osten ist ja Miami jetzt erstmal oder generell in der AFC ja auch ganz vorne. Die hast du, da kommst du auch nicht mehr vorbei, kann ich mir nicht vorstellen. Und Kansas City wird, davon gehe ich schwer aus, auf jeden Fall die Playoffs erreichen. Sie müssen halt dann mal einen anderen Weg gehen. Dann gibt es kein AFC Championship Game im Arrowhead, sondern mal woanders. Wird man sehen, wie sie damit zurechtkommen. Aber generell braucht diesen Sieg auch, um eben ein Statement abzugeben, von dem wir vorher gesprochen haben. Wenn Buffalo nach Kansas City fährt und da gewinnt, dann ist das ein Statement. Dann schauen alle hin, hören zu. Natürlich auch bei Kansas City sagen, was ist da los? Du verlierst gegen Green Bay, haben eh Probleme, vor allem was die Offense anbetrifft. Erstaunlicherweise, Defense ist eigentlich sehr okay oder sogar besser als erwartet. Und was fehlt, sind halt die vielen, vielen Punkte von der Offense. Das tut ihnen weh. Und dann hört man halt, wenn Buffalo gewinnt, auch das Statement aus Buffalo, Moment mal, da sind so viele 6-6 und 7-5 Teams im Moment. Wir melden mal kurz an, wir sind auch noch da.
Und dann, Andreas, Sunday Night. Ich gehe mal davon aus, dass es Günther kommentiert und Günther wird natürlich auch noch was dazu sagen, aber Sunday Night bei uns um 2.20 Uhr in der Früh am Montag. Die Eagles müssen zu den Cowboys und die Eagles jetzt nach dieser Klatsche gegen San Francisco. Kann man da sagen, ist das es wäre natürlich ein Bounceback-Sieg, aber ist das so einfach in der National Football League zu sagen, noch dazu, wo es gegen die Cowboys geht, die ja auch wirklich eine sehr, sehr gute Saison spielen?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was man bei Philadelphia immer dazu sagen muss, bei der Bilanz, da sind wir dann auch beim Thema knappe Siege und so weiter und so fort, was sagen die aus? Philadelphia hat eigentlich, wenn man sich anschaut, was diese Mannschaft gerade offensiv an Potenzial hat, in diesem Jahr relativ enttäuschend gespielt. Es hat nie jemand drüber geredet, weil sie haben sich halt immer durchgewurschtelt und in den letzten Minuten immer mal noch einen Sieg rausgeholt mit manchmal Superleistung von Jalen Hurts, der aber selber auch einen Anteil an den Problemen hatten, weil der in diesem Jahr ziemlich viele Turnovers produziert hat, viele Interceptions, viele Fumbles. Also Philadelphia, da würde ich fast sagen, ist die Bilanz so ein bisschen was wie eine Fata Morgana gewesen. Die waren nicht so unschlagbar, wie sie gewirkt haben. Sie haben sehr häufig ein bisschen Glück gebraucht und sind erst im letzten Moment quasi der Niederlage von der Schippe gesprungen. Das ist der eine Teil bei Philadelphia. Es ist trotzdem natürlich ein exzellent besetztes Team, individuell immer noch sehr stark. Haben vielleicht eine Defense den ein oder anderen Mannschaftsteil, wo man attackieren kann. Gerade die Linebacker, die San Francisco auch in Wahnsinn getrieben hat, die bleiben auch für Dallas interessant. Das ist die eine Seite. Und bei Dallas ist ja über die letzten Jahre hinweg immer so gewesen, dass man jedes Jahr hohe Erwartungen hat. Das gehört aber auch dazu, weil es sind die Dallas Cowboys. Und das ist halt eins der beliebtesten Teams der NFL, wenn nicht sogar das beliebteste insgesamt. Und diese hohen Erwartungen kann man halt immer nur erfüllen, wenn man Super Bowl gewinnt. Das letzte Mal ist halt auch schon eine Weile her. Und bei Dallas steht immer so ein bisschen im Hintergrund, ja, okay, die waren jetzt ganz gut, die haben jetzt ein paar gute Ergebnisse gehabt, ein paar gute Spiele gemacht, aber sind die wirklich so gut oder fallen sie auf die Nase, wenn es in die Playoffs geht? Das ist halt die Geschichte, die immer erzählt wird. Ich würde sagen, Dallas ist ein sehr gutes Team, Philadelphia ist ein sehr gutes Team, da ist in der Partie alles möglich, aber ja, Dallas, bei Dallas wird es, glaube ich, ein bisschen darum gehen, die Zweifler zu besänftigen, weil die Siege, die Dallas jetzt in den letzten Wochen geholt hat und die guten Ergebnisse, die Dallas in den letzten Wochen geholt hat, jetzt mal abgesehen von Seattle, doch gegen nicht so starke Gegner erzielt wurden. Und jetzt muss man dann halt schauen, ob das auch gegen die Eagles reicht. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr reizvolles Spiel, wo ich glaube, beide Mannschaften müssen was beweisen.
A, Günther, wirst du dieses Spiel tatsächlich kommentieren? Und B, warum werde ich mir das am Montag dann im Real Life anschauen, ohne dass ich das Ergebnis weiß?
Zum einen natürlich, weil ich es in der Tat kommentiere. Ja,
das reicht mir schon als Grund. Siehst du es auch so wie Andreas?
Was mir ja gar nicht so recht ist natürlich, wie man verstehen kann, aber ich kriege das ja ganz gut hin, da die Neutralität zu bewahren. Es ist auch so wieder so ein Statement-Ding. Natürlich, Andreas hat 100% recht. Dallas hat bisher, wenn man es rein rechnerisch betrachtet, hat ja Seattle das Spiel dann verloren, stehen also bei 6-6, hat Dallas noch kein Team besiegt mit einem positiven Rekord, also mit einer guten Bilanz. Alle Siege für ausgeglichene oder schlechte Teams. Jetzt müssen sie beweisen, dass sie mit einem Top-Team, und momentan ist Philadelphia immer noch vorne, darf man nicht vergessen, in der NFC, dass sie da nicht nur mithalten können, sondern die auch besiegen. In Philadelphia haben sie sehr gut gespielt, aber das können sie gewinnen. Dafür kriegst du nichts. Und ich sehe es ein bisschen anders, weil du weißt ja nie, wie dann Philadelphia reagiert, wenn sie tatsächlich hinten gelegen wären. War ein knappes Ding. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden. Es werden Punkte fallen und dann wird man sehen, wie stark Dallas ist, und man wird sehen, wie sich Philadelphia von dieser Niederlage erholt hat. Sie haben, Andreas hat es angesprochen, Linebacker-Probleme haben nachgerüstet. Jack Leonard hat sich entschieden, geht zu Philadelphia und nicht zu Dallas. Tut natürlich weh, aber so ist es nun mal. Da sieht er offensichtlich die besseren Chancen auf einen Super Bowl-Ring, denn das Einzige, was ihn ja antreibt, momentan bei der Motivation. Da haben sie also genau an ihrer größten Schwachstelle, was auch verletzungsbedingt so ist, aufgerüstet. Und dann muss man schauen, wie weit es führt. Gegen Dallas wird er noch nicht den großen Einfluss haben, nehme ich mal an. Aber generell ist das schon so ein Fingerzeig. Und dieses Spiel ist halt auch wieder, schauen wir mal, wo es hingeht. Theoretisch, wenn Dallas das Ding gewinnt, ist erstmal San Francisco vorne in der NFC, hat also dann die Bye Week. Und dann hat theoretisch Dallas immer noch die Chance, auch an Philly vorbeizuziehen in der Division. Ich glaube nicht dran, weil da müsste Philly nochmal innerhalb der Division verlieren. Und Giants und Commanders sind dazu nicht in der Lage, dieses Eagles-Team zu schlagen. Aber man weiß nie in dieser NFL. Wir haben so viel gesehen. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was in Richtung Playoff-Seeding sehr, sehr interessant ist. Da werden viele drauf schauen.
finde es super, dass du das angesprochen hast mit der Statistik, dass Dallas nicht gegen Mannschaften mit positiver Bilanz gewonnen hat. Also nur, um das nochmal zu unterstreichen. Dallas gewinnt gegen Seattle, die zu dem Zeitpunkt, als sie gegeneinander spielen, noch eine positive Bilanz haben. Nachdem Dallas sie besiegt hat, haben sie keine positive Bilanz mehr. Und dann sagt man zu Dallas, naja, habt ihr noch gegen kein Team gewonnen, das eine positive Bilanz hatte. So funktioniert Statistik in der NFL. Herzlichen Glückwunsch.
So sind sie, genau. Ich habe es auch gelesen, dachte, hallo, ist jetzt irgendwas, stimmt was nicht? Aber rein, also angeblich offiziell wird es so gewertet. Und na gut, man kann die Antwort ja auf den Platz geben.
Ich habe mir einen Knopf in mein Taschentuch gemacht, werde mir das am Montag dann mit dem Kommentar von Günther anschauen. Wir wissen also, was Günther an diesem Wochenende macht. Andreas, du wirst natürlich für den Sonntag 12 Uhr wieder auch etwas zu Musik beitragen. Ein Jahresrückblick kommt, mit wem und in welche Richtung wird er gehen?
Ja. Also es gibt einen Jahresrückblick mit Sebastian Voss, der ja schon öfter bei uns in der Sendung zu Gast war. Und der mag Independent Music und, so wie er das sagt, Sophisticated Pop. Und wenn ihr nicht wisst, was das ist, müsst ihr halt reinhören.
Sonntag, 12 Uhr, Musikradio 360. Danke Günni, danke Andreas. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 639.
Hallo, hier ist Ralf Schumacher und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 639, es geht weiter. Mit dem Motorsport. Und da ist zum einen wieder am Start Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ja, ich grüße euch aus einem doch ziemlich weißen und kalten Tübingen.
Ja, zum Glück ist in Bremen immer Sonne. In Bremen gibt es keinen Schnee. Eddie Mielke ist auch am Start. Servus, Eddie.
Ja, das warst auch nur du. Also wir haben tatsächlich Schnee in Bremen, was wirklich eine Seltenheit ist. Und es ist kalt, es ist ungemütlich, es ist grau, es ist... ja, jetzt nicht unbedingt winterliches Kuschelwetter.
Okay, na gut, da müssen wir jetzt durch. Winterlich kuschelig, der Voice, könnte es für Thomas Preining werden oder auch nicht? Es ist jetzt erst klar, oder war das schon länger klar, dass Thomas Preining, der DTM-Champion, auch im kommenden Jahr für das Manthei-Team fahren wird?
Das ist jetzt klar. Man ging allgemein davon aus, dass das wohl natürlich der Titelverteidiger antreten wird. Es ist ja sicherlich auch im Sinne der Firma Porsche, der Werksfahrer ist. Aber seit Samstagabend, der Night of the Champions, klar, die ist traditionell bei Porsche abgehalten, in Weisach im Sport- und Entwicklungszentrum, vor den Toren von Stuttgart. Da wurde es tatsächlich jetzt auch offiziell gemacht. Er wird natürlich auch wieder mit dem Grello im nächsten Jahr zur Titelverteidigung antreten. Das ist wichtig, denn hinter den Kulissen, muss man sagen, verschiebt sich schon einiges. Auch Porsche hat den einen oder anderen Fahrer verloren. Wir haben ja in den letzten Monaten hier bei dir, Monaten darüber berichtet, dass vor allem Audi mit der Vollkonzentration auf die Formel 1 und ihrem Rückzug aus ihrem doch so erfolgreichen Förderprogramm für die Kunden, was Teams und Fahrer angeht und ihren Fahrerkader dramatisch abgebaut haben, dass da eine Menge Wechsel stattgefunden haben. Das ist bei Porsche jetzt auch der Fall. Also Christian Engelhardt zum Beispiel, der ja in Hockenheim beim großen Finale ein One-Off hatte für die Grasser-Truppe im Lamborghini, dort hervorragend am Samstag Zweiter wurde. Der hat den Vertrag jetzt aufgelöst mit Porsche und auch Dennis Olsen, der Norweger, der ja am Samstag auch hervorragend gefahren ist. Auch er ist Porsche-Vertragsfahrer, also wirklich Werksfahrerstatus, sieht da aber ganz offenbar jetzt keine Perspektive mehr und hat wohl auch Angebot von anderen Herstellern, sodass auch das, diese Zusammenarbeit zwischen dem Skandinavier und Porsche beendet worden ist. Also es tut sich hinter den Kulissen einiges und das wird, glaube ich, in den kommenden Monaten auch so bleiben.
Ja, Eddie.
Kann ich nur bestätigen. Ich bedauere es sehr, Dennis Olsen und Thomas Preining, die verbindet ja eine gemeinsame Vergangenheit. Die sind schon im Porsche Cup zusammengefahren, haben sich sehr gut verstanden, weil das ist bei Rennfahrern selten. Die waren sogar richtig gut befreundet, die beiden. Also das finde ich ein bisschen schade, dass diese Gemeinschaft auseinandergerissen wird. Aber Stefan hat völlig recht, da wird noch eine Menge passieren. In den nächsten Wochen haben wir ja unter anderem auch, das war ja eigentlich für viele kaum vorstellbar, an dem Wechsel von Raffaele Marquello gesehen, der Mercedes nach so vielen Jahren verlassen hat und jetzt in Zukunft für BMW an den Start gehen wird. Also das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich glaube, da gibt es noch einiges.
Ja, Eddie, um gleich bei dir zu bleiben, du hast ja für unser Jahresmagazin Lauren Heinrich als Newcomer des Jahres in der DTM gewürdigt, aber wenn ich deinen Worten, wenn ich die richtige in Erinnerung habe, da stand noch nicht fest, wo Lauren Heinrich im kommenden Jahr fahren wird. Weiß man da schon mehr? Gibt es eine Tendenz?
Also er wird wohl in den USA von Porsche eingesetzt werden, das ist, glaube ich, mittlerweile bekannt. Ob er nach dem Rückzug des Timo Bernhard-Teams, ob er wieder einen Slot in der DTM auch bekommt, was ich mir sehr wünschen würde, nach seiner guten Einstiegssaison, das ist mir noch nicht bekannt. Ich weiß nicht, vielleicht weiß Stefan ein bisschen mehr, also ich weiß davon noch nichts.
Nee, da wurde zwar drüber diskutiert, aber ich glaube, wenn man sich die Termine der IMSA-Sportwagenrennserie in Amerika 2024 anschaut, das sind ja nicht nur so Highlights-Rennen dabei wie die 24 Stunden von Daytona Ende Januar, Anfang Februar und die 12 Stunden von Sebring oder eben am Saisonfinale im Oktober immer Petit Le Mans. Da sind auch eine Menge andere Rennserien zwischen oder Rennwochenenden zwischendrin und da gibt's wohl dann doch eben mehr als zwei Überschneidungen, sodass Porsche sich jetzt überlegen muss, ob das Sinn macht, wenn man in den USA ihn möglicherweise auf den Titel in der GT-Klasse ansetzt und er da wohl auch Meisterschaftschancen hat, dann würde ich vermuten, dass sie dann sagen, okay, bleib du drüben, konzentriere dich darauf, versuch Siege und Titel zu holen. Ob das auch bei so einem jungen Fahrer, Eddie weiß das vielleicht auch ein bisschen besser, aber ob bei so einem jungen Fahrer es auch Sinn macht, dies und jenseits des Teiches zu fahren, zumal die Reglements ein bisschen unterschiedlich sind. Die Autos, die GT3-Basisautos nicht, aber die Reglements der Amerikaner sind immer ein bisschen anders und unterscheiden sich von denen in Europa. Bleibt abzuwarten. Am Samstagabend gab es da in Weiser noch keine Entscheidung. Man hat sich nur tatsächlich von einigen Fahrern verabschiedet. Auch Matt Campbell wird nicht mehr dabei sein. Er war auch ein Porsche-Werksfahrer. Auch der wurde verabschiedet.
Matteo Caroli ebenso.
Genau so ist es. Also nun muss man sagen, dass zum Beispiel Audi ja zu den besten Zeiten 16 Vertragsfahrer auch hatte, die weltweit eingesetzt wurden. Das ist natürlich schon eine ganze Menge und da kann nicht jeder Fahrer für ein Jahrzehnt der Marke treu bleiben. Das ist klar. Aber momentan haben wir eine Menge Verschiebungen. Eddie hat ja auch Raffaele Marquello schon genannt, einer der besten GT-Fahrer der Welt. Von dem wir ähnlich wie, ich glaube, auch Mirko Bertolotti sagen können, der ist im GT-Auto so gut, der kann sicherlich auch in den Sportwagen-Prototypen noch richtig Furore machen und Karriere machen. Und das wäre dann natürlich für einige der Fahrer auch der nächste logische Karriereschritt, um dann um den Gesamtsieg irgendwann vielleicht in Le Mans bei den 24 Stunden mitfahren zu können.
Jetzt lasset uns wechseln auf zwei Räder, denn The Voice, Eddie, hat mir eine ganz interessante Statistik geschickt, nämlich jene, dass erstmals, und es gibt ja drei Motorrad-WM-Klassen, die in unserem Blickfeld sind, eben MotoGP, Moto2 und Moto3. Und Eddie, das erste Mal seit 73 Jahren wird kein Deutscher im kommenden Jahr an der Motorrad-WM teilnehmen, in der Motorrad-WM fahren. Ist das jetzt nur für die Motorsport-Bubble ein Drama? Ist es vielleicht nicht mal dort ein Drama? Oder ist das wirklich für Deutschland als Motorsportnation, die ist ja, weiß ich nicht, ob Deutschland eine Motorsportnation ist, aber ist das jetzt ein großes Drama, ein mittelgroßes Drama oder nicht so sehr?
Ja, das ist ein mittelgroßes Drama, also ganz klar. Also ich habe ja auch die Zeiten miterlebt, wo es nur zwei deutsche Starter gab. Da habe ich mich dann sehr gefreut, dass Alex Hofmann und Steve Lenkner zu dem Zeitpunkt die Fahne oben gehalten haben. Aber ich habe auch die Zeiten erlebt, wo es 6, 7, 8 deutsche Fahrer in den Klassen gab, mit den Titeln von Sandro Cortese und Stefan Bradl. In der Welt der MotoGP bewegen wir uns ja hier jetzt im Moment. In der Supersport 300 WM, da sieht es noch ein bisschen anders aus. Wir haben wenigstens Philipp Oettl noch in der Superbike WM, also in der zweiten Liga. Da gibt es noch ein paar deutsche Fahrer. In der ersten Liga, da bin ich jetzt dann tatsächlich froh, dass Lukas Todorić wenigstens in der Moto E noch eine Chance erhält. Das ist ja die vierte Klasse, die elektronische Klasse, die mit Ducati-Motorrädern seit dieser Saison fährt. Da ist der Lukas Todorić auch schon mal gefahren, hat auch schon ein Rennen gewonnen. Gut, dass er wenigstens da an dem Start ist. Da haben wir wenigstens einen deutschen Fahrer im Fahrerlager weiterhin. Aber das ist ein Alarmsignal. Und wir haben schon so oft über das Thema Nachwuchs gesprochen. Problem ist halt, in der nationalen Meisterschaft fehlen die Prototypen. Es gibt keine nationale deutsche Meisterschaft mit Moto2-Motorrädern. Es gibt keine nationale Meisterschaft in Deutschland mit Moto3-Motorrädern. Das ist das Problem, das ist die Krux, deswegen haben wir keinen Nachwuchs. Und da hat man in den letzten Jahrzehnten, würde ich jetzt fast sagen, in den letzten beiden Jahrzehnten, einfach gepennt. Das ist ja auch etwas, was Stefan Bradl zum Beispiel mit seinem Nachwuchsprojekt versucht zu ändern und immer wieder anmerkt. Das ist jetzt die Quittung dafür. Und da nutzt es dann auch nichts, dass der Sachsenring mit über 235.000 Zuschauern somit die größte deutsche Sportveranstaltung ist, zusammen mit dem 24-Stunden-Rennen. Das ist ein Alarmsignal und das ist nicht gut, weil wohin sowas führen kann, sehen wir ja in der Formel 1 und damit sind wir wieder beim Thema Rennsportnation. Ich weiß nicht, ob sich ein Land noch Rennsportnation nennen kann, wenn man seit Jahren kein Formel-1-Rennen mehr hat, kein reguläres. Das weiß ich nicht so genau. Und das ist auf jeden Fall ein Alarmsignal, wo man darauf reagieren muss. Das darf so nicht weitergehen.
The Voice, ist es nicht auch ein kleines bisschen undankbar, Stefan Bradl gegenüber, der sich jetzt mit dieser Honda so abgemüht hat, teilweise auch reingekommen ist für Marc Marquez, auch im letzten Jahr für ihn gefahren ist, auf diesem fast unfahrbaren Motorrad und jetzt hat er keinen Platz bekommen.
Naja, also Stefan Bradl ist ja, das war jetzt schon seit einiger Zeit klar, ist Test- und Entwicklungsfahrer bei Honda, ist das im Übrigen auch weiterhin, auch im nächsten Jahr, trotz des Weggangs von Marc Marquez. Dass der kein Vollzeit-Motorrad mehr kriegen wird, Vollzeitvertrag, war ihm völlig klar. Er ist jetzt, glaube ich, 34, gilt als exzellenter, als Edeltester und wird Honda jetzt weiterhin unterstützen. Ich meine, dass die überhaupt das Kalex-Chassis, die Japaner von Honda, von HRC, tatsächlich auch verwendet haben, ausprobiert haben, geht ja eindeutig zurück auf Stefan Bradl. Und da wurde ein Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber auch dort wieder mal nicht konsequent genug. Fakt ist aber, das wäre ja kein Kandidat gewesen als Vollzeitfahrer. Eben auch nicht, wie wir sagen müssen, leider Jonas Folger, der als Wildcard-Fahrer 2023 ein paar Mal in den Einsatz kam. Das wird er im nächsten Jahr sicherlich dann nicht mehr. Wobei ich glaube, Eddie, du kennst ihn ja, den Jonas, besser als ich. Das ist ihm auch gar nicht so unrecht. Denn Paul Espargaró wird natürlich dadurch, dass er sich freiwillig zurückgezogen hat von seinem Gas-Gas-Vertrag und Pedro Acosta Platz gemacht hat, der wird dann wohl die Wildcard-Einsätze 2024 machen. Aber Jonas ist weiter auf einem Motor-GP-Bike, aber eben als Tester unterwegs. Wir müssen einfach jetzt, glaube ich, Eddie hat das ja schon angekündigt, paar dürre Jahre überstehen. Es passiert einiges. Stefan Bradl hat einiges gemacht. Klar ist auch, dass die Dorna das auch weiß und da guckt die ADAC, arbeitet jetzt gemeinsam mit KTM im Rahmen der IDM und da wird dann Eddie nächstes Jahr da ausführlich auch drüber berichten können, über eine neue Nachwuchsrennserie mit Einheitsmotorrädern. Also es passiert was, aber bis das natürlich Früchte trägt und da der ein oder andere Fahrer dann reif ist für die Moto3, das wird noch ein bisschen dauern und da muss man jetzt einfach Geduld haben.
Ganz genau, das wird noch ein bisschen dauern. Und zu Stefan Bradl und Jonas Folger, ich habe also zu Stefan Bradl neulich noch Kontakt gehabt, weil ich ihm immer zum Geburtstag gratuliert habe. In beiden Fällen ist es völlig richtig, was Stefan gesagt hat. Die wollen nicht diesen Stress, diesen körperlichen Stress und diesen mentalen Stress mit 22 Rennwochenenden und 44 Rennen im nächsten Jahr der MotoGP auch gar nicht mehr antun. Sind beides Väter, sind beides Familienväter, haben Nachwuchs bekommen mittlerweile. Und diese Rolle des Testfahrers wird ja auch immer wieder weiter aufgewertet. Das hat man jetzt an Honda gesehen, das hat man jetzt an Yamaha gesehen. Da muss man dann mal abwarten, wie sich die neuen Concession-Regeln so auswirken. Die dürfen mehr Wildcard-Einsätze machen mit ihren Testfahrern. Die dürfen mehr Reifen verbrauchen als zum Beispiel Ducati. Also da kommt eine Menge Arbeit nach wie vor zu. Und man kann ja Stefan Bradl mal fragen, das ist ja nicht so, dass der untätig war in diesem Jahr, sondern sehr, sehr oft für Marc Marquez einspringen musste, genauso wie Jonas Folger einspringen musste und dann da auch ins kalte Wasser gesprungen ist bei KTM mit dem MotoGP-Motorrad, mit der MotoGP-Rakete sich gut geschlagen hat. Und deswegen sind beide Verträge verlängert worden. Und ich glaube, von beiden sagen zu können, dass sie da auch nicht unhappy mit sind, sondern mit der Rolle ganz, ganz zufrieden sind, weil, wie gesagt, das hört man auch immer wieder von Piet Bayer und Co., die Rolle des Testfahrers ist mittlerweile so wichtig geworden in der MotoGP, dass das fast schon eine Vollzeitbeschäftigung ist.
Was ja aber auch ein bisschen Eddie die Krux ist, dass wir so viel irrsinnig viel Technik haben, dass von den Fahrern tatsächlich ein bisschen weniger verlangt worden ist als noch vor 5, 6 Jahren. Und da müssen wir ja auch weggehen, denn wir haben das ja hier auch bei Sportradio schon mehrfach gesagt, wir haben tatsächlich ein Problem mit dem Reglement und dem Mindestreifenluftdruck. Da muss man jetzt mit Michelin eine Lösung finden. Und wir haben tatsächlich eine Menge technische Entwicklungen, die die MotoGP so schnell gemacht haben, diese Raketen, dass im Grunde tatsächlich ja auch die Rennstrecken nicht mehr sicher genug dafür sind. Also da muss man auch ein bisschen ran jetzt im Winter und muss mittelfristig, jetzt nicht kurz, aber mittelfristig Lösungen für finden. Man muss da ein bisschen abrüsten. Ich weiß, AG, du siehst das ähnlich.
Ja, ich sehe das absolut ähnlich. Also ich bin ein großer Fan der MotoGP. Ich liebe sie. Aber muss es wirklich sein, dass sie in Mugello über 360 km/h mit diesem ganzen Flügelwerk, mit der Dirty Air, was es durch die Aerodynamik mittlerweile gibt, muss es wirklich sein, dass sie über 360 km/h auf der Uhr haben? Ich glaube nein, weil ich glaube, den Unterschied zwischen 330 und 365, den erkennt weder jemand auf der Tribüne noch irgendjemand zu Hause auf dem Sofa, auf dem Fernseher. Es ist aber natürlich saugefährlich, weil diese 35 km/h Unterschied, die ich da gerade angesprochen habe, die machen eine Menge aus, noch dazu mit der aerodynamischen Entwicklung der Motorräder, noch dazu im Pulk. Also das ist eine fatale Entwicklung und ich hoffe, dass man da bald drauf reagiert.
Und auch, vielleicht sollte man das auch vielleicht noch anschneiden, wenn wir jetzt gerade nach der Saison, nach dem großen Finale Valencia-Kürung aller Meister, aller Champions in der Moto3, in der Moto2 und in der Moto, in der MotoGP, sollte man vielleicht auch sagen, was, glaube ich, auch ein großes Ärgernis ist und was so ein bisschen die Freude an der Motorrad-Weltmeisterschaft ein bisschen eintrübt, ist durchaus eben auch, sind die Stewards, die Sportkommissare. Das ist ja ein bisschen vergleichbar mit der Formel 1. Auch dort ist ein relativ großer Unmut im Fahrerlager, weil wir da ganz offenbar Leute haben, die eben nicht das ganz große Vertrauen des gesamten Fahrerlagers haben und immer wieder mit nicht nachvollziehbaren Entscheidungen tatsächlich hinterm Ofen vorkommen. Also wir haben gerade bei der Entscheidung Moto3-Weltmeisterschaft gesehen, bei Jaume Masia und dem Leopard-Team, als es da ging, beim vorletzten Rennen gegen Ayuma Sasaki, und dem Husqvarna Peter Oettel Team, da waren Dinge, die gehen so einfach nicht. Das war nicht nur grenzwertig, das war über der Grenze hinaus. Und da brauchst du Schiedsrichter, die eine klare Linie definieren. Ich kann Peter Oettel ein bisschen verstehen, dass der sagt, tatsächlich die Funktionäre haben versagt.
Ja, kann ich auch absolut verstehen. Das kann man meiner Meinung nach, um das mal ein bisschen für Menschen plastisch zu machen, die nicht nur in der Motorsportlinie drin sind. Das kann man durchaus mit der leidigen Diskussion im Fußball, mit den Handspielen vergleichen. Es ist einfach keine Linie erkennbar. Das zieht sich ja auch beim Fußball so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Und so ähnlich würde ich das, glaube ich, in der MotoGP auch beurteilen. Allein jetzt die Tatsache, das hatten wir ja auch in Valencia beim letzten Rennen, Fabio Di Gianantonio fährt aufs Podest, bekommt auch auf dem Podest den Pokal für seine Podestplatzierung, ja, und eine Stunde später fällt dann die Entscheidung, dass er eben dieses leidige Thema Reifendruck am Michelin Vorderradreifen nicht korrekt hatte, sondern dass sein Luftdruck aus dem Fenster halt rausgefallen war. Das kann man natürlich auch nicht sofort, bevor die da aufs Podest klettern, feststellen. Und das ist eine fatale Entwicklung, das darf der MotoGP für die Zukunft definitiv nicht passieren, dass das noch so weitergeht und dass man dann nach dem Podest, nach Rennende, nach dem Parc Fermé, noch gar nicht so genau weiß, wer wird jetzt eigentlich noch bestraft und wer wird vielleicht nicht bestraft. Also das ist eine fatale Entwicklung, da müssen sie schwer, schwer aufpassen. Und wie gesagt, der Kern des gesamten Übels ist einfach die Tatsache, dass da keine Linie erkennbar ist.
Tja, zum Glück gibt es ja genug Rennen, wo man das dann ausprobieren kann. Im kommenden Jahr. Danke, Eddie, für diesmal. Wir machen eine kurze Pause.
Es gibt aber auch wichtige Einkünfte,
ja, die
wir noch anschneiden. Denn ja, heute Nachmittag ist es vorgestellt worden, es wurde ja viel diskutiert. über die Kryptodata-Mannschaft RNF Racing um Razan Razali. Da hat es Unregelmäßigkeiten finanzieller Art gegeben. Und ein Team, was Stefan noch viel, viel besser kennt als ich, weil er in der NASCAR-Serie halt viel mehr zu Hause ist als ich, ist da jetzt eingesprungen und heute Nachmittag mit einem ziemlich aufregenden Stars and Stripes-Design, was sehr an den leider verstorbenen Ex-MotoGP-Weltmeister Nicky Hayden erinnert, eingestiegen. Ich rede vom Trackhouse Racing Team. Das ist eine NASCAR-Mannschaft. Da hat man 2021 in Persona der beiden Besitzer Justin Marx und dem Musiker Pitbull 2021 die Chip Ganassi-Mannschaft aufgenommen und übernommen. Und jetzt hat Trackhouse wieder zugeschlagen, ist heute Nachmittag vorgestellt worden, kann man sich im Internet mal angucken. Es bleibt bei den Fahrern Fernandes und Oliveira und auch große Teile der Mannschaft werden wohl übernommen, zumal die Fahrer sowieso von Aprilia bezahlt worden sind. Das heißt, dieses Problem, weil wir letzte Woche drüber gesprochen haben, dass es auch da finanzielle Ungereimtheiten und einen Rückzug gegeben hat, das hat die Dorna mit Bravour gelöst, weil der amerikanische Markt ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, und jetzt hat man ein amerikanisches Team mit italienischen Motorrädern, zwei tollen Fahrern, wie ich finde, und einem tollen Design. Also das ist die gute Nachricht aus Richtung MotoGP. Ist erst heute Nachmittag vorgestellt worden, kann man sich aber im Internet schon angucken.
Mach mal. Danke, Eddie. Danke, The Voice. Nein, The Voice hat es noch nicht überstanden, denn gleich plaudern wir doch noch, auch in diesen Zeiten, ein kleines bisschen über die Formel 1, aber von Eddie verabschieden wir uns. Kurze Pause in der Big Show 639.
Hey guys, it's Michaela Schifrin and you're listening to Sport Radio 360.
Ja, die Big Show 639 geht weiter. Die Formel 1 Saison ist vorbei, aber das hält doch Stefan Ehlen nicht davon ab, sich mit der Formel 1, mit der Königsserie zu beschäftigen. Servus, Stefan.
Hallo.
Stefan, das Fahrerfeld für die kommende Saison steht fest. Logan Sargeant war der Letzte, bei dem es jetzt dann fix geworden ist. Gibt's ein, zwei, drei Fahrer, von denen du sagst, bei aller Liebe, die haben in der Formel 1 nichts verloren. Ich hätte bis vor einem Jahr gesagt, Lance Stroll zum Beispiel, aber wir sprachen auch in diesem Jahr, glaube ich, öfter drüber, Lance Stroll ist eigentlich gar kein schlechter Autorennfahrer.
Ja, zunächst einmal, es ist historisch, dass tatsächlich die Saison zu Ende geht mit den gleichen Fahrern, die die nächste Saison anfangen. Das gab es so noch nie. Das ist also tatsächlich ein Novum. Und wenn du jetzt sagst, gibt es da welche, die vielleicht nicht unbedingt eine Jobgarantie haben sollten in der Formel 1, ja, die gibt's. Und ich glaube, Logan Sargeant ist einer davon. Der ist wirklich kein Überflieger. War er auch in den Nachwuchsklassen nicht, hat sich dieses Jahr auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Und man kann, wenn man Williams Teamchef ist, natürlich sagen, es gibt eine kleine Steigerung dahingehend, dass er nicht mehr ganz so weit zurückliegt hinter Alex Albon. Aber er hat halt auch unheimlich viel Schrott produziert unterwegs. Und so die richtige Konstanz war nie da, sondern Logan Sargeant war eigentlich das ganze Jahr über sehr fahrig, sehr nervös und wirkt immer noch überfordert. Also es ist insofern eigentlich auch eine gute Nachricht, dass man sagt, man gibt jungen Fahrern eine Chance über ein Jahr hinaus, weil Franz Tost, der jetzt ehemaliger Teamchef ist, der hat immer gesagt, junge Leute brauchen 3 Jahre in der Formel 1, bis sie richtig ankommen. Insofern kriegt Logan Sargeant jetzt eine zweite Chance. Auf der anderen Seite hast du halt Formel 2 Meister, die jetzt reihenweise ohne Cockpit dastehen. Und das kann ja auch nicht im Sinne sein der Formel 1, dass dann irgendwo die Nachwuchsleiter nicht mehr stimmt. Also dass dann die Besten, die danach kommen, nicht reinkommen in die Formel 1, weil der Trend aktuell zu, ja, ich sag's mal frei heraus, eher älteren Herrschaften geht. Ein Alonso zum Beispiel sitzt ja noch im Cockpit seit inzwischen 21 Jahren. Und der blockiert natürlich auch was. Und ja, ein Lance Stroll, er kann Auto fahren, ja, aber er hat eigentlich gar keinen Bock. Das sieht man ihm immer an, das lässt er immer deutlich raushängen. Er sollte eigentlich was anderes machen. Wenn der Papa nicht zufällig der Teambesitzer wäre, würde Lance Stroll keine Formel 1 fahren, bin ich überzeugt davon. Er hat seine Qualitäten, der kann gut Rennen fahren, ja. Definitiv.
Wenn es einer so lange gemacht hat, Stefan, wäre es traurig, wenn es keine Spuren hinterlassen hätte.
Eigentlich schon, ja. Er hat ja auch die besten Voraussetzungen gehabt. Ja, und weil andererseits muss man auch festhalten, wer heute in der Formel 1 fährt, der hat sich schon irgendwo die Spuren auch verdient. Ne? Also es ist jetzt nicht mehr so, dass es die klassischen Paydriver gibt, die wirklich gar nichts können, die nur Geld hinlegen und fahren. Das ist vorbei, dieses Kapitel ist geschlossen, seitdem die Formel 1 mit Liberty Media so auch hochprofessionell und finanziell guten Beinen steht, da ist es einfach so, dass die Fahrer auch was können müssen. Anders geht's gar nicht. Insofern, ja, der Einzige, den man wirklich anzählen und kritisieren müsste, das ist wahrscheinlich Logan Sargent. Und dann würde ich vielleicht in zweiter Instanz noch den Guan Yu Shao sehen bei Aktuelles Zauber. Der ist jetzt auch nicht einer, wo man sagt, boah, das ist ein Weltmeister der Zukunft. Der fährt solide, okay Rennen, mehr aber auch nicht.
Um bei Williams zu bleiben, The Voice, dieses Auto ist ja irgendwie auch, ich verwende ungern das Wort Wundertüte, aber ein bisschen ist es ja so. Tatsächlich, dass man nicht weiß, was rauskommt. Manche Strecken, ich weiß gar nicht, das war glaube ich in Brasilien, wo im freien Training Williams unfassbar gut war. Und dann dann hat irgendwas nicht gepasst mit den Reifen. Bin mir nicht ganz sicher, ob es Brasilien oder Mexiko war. Ich weiß es nicht mehr. Aber Alex Albon hat sich ja schon eine halbe Saison oder ein bisschen länger versuchen dürfen bei Red Bull. Und ich finde schon, dass das ein spannender Fahrer ist, der viel kann. Aber hat er sich durch diese Red Bull-Episode, die er auch bei Drive to Survive, naja, es ist einfach ganz klar geworden, dass ihm Christian Horner gesagt hat, du bist nicht gut genug für uns. Hat sich Alex Albon, so gut er auch fährt für Williams, auf ewig alles verbaut nach oben hin, nämlich in ein Team, wo er vielleicht auch Rennen gewinnen könnte?
Glaube ich nicht. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal erwähnt, Stefan, Christian Nimmervoll und ich, hier bei dir, in einem unserer Benzin-Talks, dass der eine der Entdeckung des Jahres, der Wiederentdeckung ist des Jahres. Also er ist der Comebacker 2023, muss man sagen. Das hätte ich nicht so erwartet, dass der auf diesem hohen Niveau und relativ konstant da wirklich abliefert. Das Auto tatsächlich, das war eigentlich klar, insofern ob Mexiko oder Brasilien, ist egal, denn Hauptsache lange Geraden. Aber das Auto ist tatsächlich auch ein bisschen besser geworden. Es gab ja dann doch auch in der Führung ein paar Veränderungen, was sich nicht sofort automatisch dann auf ein neues Auto übertragen kann. Aber ganz offenbar ist da jetzt eine andere Struktur. Es ist eine andere Entwicklungsrichtung. Es sind auch ein paar Ingenieure von Top-Teams jetzt zu Williams gewechselt. Also es geht da schon voran. Es war eine Tendenz deutlich zu sehen in diesem Jahr, dass sie als zehntes und letztes Team tatsächlich das Schlusslicht, die Laterne abgeben können. Das ist dann am Ende auch passiert. Ob tatsächlich die relativ deutlichen Worte und klaren Worte, hoffnungsvollen Worte, dass man in bis drei Jahre wieder ums Podium wird mitkämpfen können, ob das tatsächlich erfüllbar ist bei der Komplexität der Formel 1, weiß ich nicht. Dafür waren die vielleicht auch ein bisschen zu weit zurück, aber klar ist, man muss Williams loben. Die haben aus relativ wenig Möglichkeiten und einem großen Rückstand wirklich Gutes gemacht und das hängt auch mit dem Herrn Albon zusammen, gar keine Frage. Ich glaube schon, dass der interessant werden könnte für andere Teams mittelfristig. Der hat sich eindeutig wieder zurückgemeldet und das war schon ein Statement in diesem Jahr, oder Stefan?
Ja, das sehe ich auch so. Vielleicht kommt er nicht unbedingt als Führungsfahrer irgendwo unter, aber ich könnte mir vorstellen, dass er tatsächlich eine passable oder sehr gute Nummer 2 abgeben würde. Das könnte man zumindest riskieren als ein anderes Team, als ein Top-Team und sagen, hey, der Albon, der wirkt wie eine sichere Bank, der hat ein bisschen was drauf, der hat sich gefangen. Das könnte ich mir denken, aber für einen potenziellen Titelkandidaten, so ehrlich bin ich, halte ich ihn trotzdem nicht.
Der Umstand, Stefan, dass Haas weiterhin auf Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg setzt, ist das eine Kapitulation? Oder gab es nichts Besseres? Oder ich meine, ja, Hülkenberg besser im Qualifying, Magnussen vielleicht um eine Tendenz besser im Rennen, das Auto ist Banane. Warum ist Haas überhaupt noch dabei? Weil sie so viel Kohle machen. Oder auch nicht.
Das ist allerdings eine sehr gute Frage, weil wir wissen ja, Haas macht Schmalspur Formel 1. Mhm. Das kann man heutzutage eigentlich nicht machen, weil es sich nicht lohnt. Also lohnen im Sinne von, du wirst damit nichts reißen. Das sieht man ja auch auf der Rennstrecke seit inzwischen einigen Jahren schon, dass dieses Konzept einfach nicht funktioniert, dass man so viel von außen einkauft, dass man am Rande des Existenzminimums operiert. Das geht nicht, dass man da mitmischen kann mit einem Ferrari, selbst das ist ja utopisch, ne? Selbst mit McLaren oder Alpine, das sind einfach Teams, die haben eine richtige Struktur, die sind gut aufgestellt, die haben die Finanzkraft dahinter, die wollen was erreichen. Bei Haas hat man immer den Eindruck, naja, die machen gerade ausreichend viel, um halt so ein bisschen mitschwimmen zu können und vielleicht mal einen Punkt abzustauben. Also so ganz habe ich das nicht verstanden, warum Gene Haas das macht. Er will ja offensichtlich seine eigene Werkzeugmaschinenfabrik Haas Tools bewerben. Das tut er auch. Wenn es funktioniert für ihn, dann schön. Aber dem Team tut es, glaube ich, nicht gut, weil das Auto einfach am Ende grottig ist. Und andererseits muss man sagen, seit Liberty Media da am Ruder ist, verdienen die Teams deutlich mehr Geld. Also er muss jetzt weniger Geld reinstecken als zu Beginn der Formel-1-Karriere seines Teams 2016. 2023 nimmt Gene Haas mit seinem Team zum Beispiel, obwohl sie Letzter geworden sind. Ja, obwohl Haas den letzten Platz in der Konstrukteurswertung belegt hat, nehmen die knapp 60 Millionen Euro mit. An Preisgeld. Nur an Preisgeld. Da sind noch gar keine Sponsorenzahlungen so drin.
Also 60 so viel Millionen. Wie der jedes im Monat verdient.
Ja, das ist ungefähr, wahr. Genau. Ja, das ist wahr. Und 60 Millionen sind ungefähr die Hälfte des Maximalbudgets pro Team pro Saison. Das heißt, das ist nicht wenig. Das ist ein ganz schöner Haufen Geld. Und insofern ist das dann nicht ein ganzer Reinfall, dass die da mitfahren. Aus sportlicher Sicht natürlich schon. Aber aus finanzieller Sicht ist es für Gene Haas kurioserweise lukrativer geworden, hinterher zu fahren. Weil er nimmt trotzdem einen satten Batzen Geld mit. Also ich kann nur von außen sehen, ihm geht's nicht um den Erfolg, weil er hätte Geld genug, um da anzufüttern, dass es ein bisschen besser geht, dass sein Team bessere Ressourcen hat, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Aber scheinbar reicht's ihm aus, lausig zu sein. Alles andere kann ich mir so nicht erklären.
So. Man kann vielleicht mittelfristig, könnte sich tatsächlich vorstellen, da ja sein Hauptaugenmerk, was das Motorsport-Engagement angeht, tatsächlich natürlich die amerikanische NASCAR-Rennserie ist. Die weltweite Werbung mit seinem Team scheint so weit zu funktionieren, denn er hat immer wieder auch Kunden eingeladen bei allen Grand Prix, dass auch der letzte Platz am Ende ihnen nicht so wahnsinnig viel Ärger einheimt. Aber klar ist auch, dass der Wert der Teams, Stefan hat es gerade berichtet, dramatisch gestiegen ist in den letzten Jahren. Und insofern wird so ein Platz, den er hat, einen sicheren, fixen Platz, wird Jahr für Jahr aktuell mehr wert. Und dann ist natürlich die Frage, ob es tatsächlich momentan einen großen Update gab in diesem Jahr. Der hat das Auto noch langsamer gemacht. Es war ein kompletter Schuss nach hinten, hat überhaupt nicht funktioniert. Und am Ende ist ja der Nico Hülkenberg auch auf das Niveau vorher, das Auto zu Beginn der Saison zurückgegangen auf den Stand, weil er gesagt hat, das Auto ist berechenbarer. Aber klar ist, dass es inzwischen Money makes the world go round Business ist. Und so ein Haas-Team als Marke und als Platzhalter ist sicherlich für potenzielle Einsteiger mittelfristig durchaus ein Thema. Und dann könnte sich am Ende der Haas noch eine goldene Nase verdienen, oder Stefan?
Ja, das ist wahrscheinlich der Plan, dass er jetzt erstmal durchhält und wartet, bis die Preise noch nach oben geht. Und das werden die definitiv tun. Und dann mal schauen. Also ich glaube nicht, dass Haas hier in der Formel 1 ist, um ewig dabei zu bleiben. Das wird wahrscheinlich eher kein Traditionsteam sein, sondern das wird irgendwann halt mal verkauft. Und dann nimmt sich der Gene Haas mehr raus, als er jemals hat investieren müssen. Und dann hat er ein Geschäft gemacht. Ich glaube, das ist der Plan.
Wir wollen übrigens nicht vergessen, dass eigentlich Mercedes ja auch kein Traditionsteam ist. Ich weiß, das klingt jetzt ganz, ganz böse, weil die Silberpfeile in grauer Vorzeit schon mal da waren. Aber als ich mit der Formel 1 groß geworden bin, da war von Mercedes nichts zu sehen. Und das ist eben danach nach und nach reingekommen. Und apropos Mercedes, The Voice, vielleicht abschließend auch zu diesem Fahrer gespannen. Für mich der Elephant in the Room ist, Lewis Hamilton hat schon sehr lang kein Rennen mehr gewonnen. Ja, also
2 Jahre.
Ja, also manche sagen, er ist der GOAT, ja, ist halt schwierig, ja, weil gerade in der Formel 1, wo man so abhängig ist vom Material, wie will man das bewerten, ob er jetzt besser als Michael Schumacher ist oder nicht, oder ob irgendjemand anderer da vorne steht, aber naja, die Langzeitprognose der Voice für, oder die mittelfristige Prognose für Lewis Hamilton sieht aus deiner Sicht wie aus? Toto Wolff hat ja gesagt, wir müssen das Auto komplett auseinandernehmen, neu zusammenschrauben und dann auf das Beste hoffen. Aber wenn das Beste wieder maximal ein dritter Platz ist, hinter einem Red Bull und hinter Leclerc oder hinter wem auch immer, wird es Lewis Hamilton dann überhaupt noch freuen im Jahr 2025?
Also ich glaube, dass tatsächlich da doch ein Feuer brennt. Das hat man in diesem Jahr gesehen. Letzten Jahr ist er dann doch von George Russell bei einigen Wochenenden ziemlich regelmäßig demontiert worden. In diesem Jahr ist er aufgewacht, hat offenbar den Tritt in den Hintern verstanden und hat ganz offenbar sich auch wieder intensiver vorbereitet. Wir wissen, dass er, das haben wir ein paar Mal in den letzten Jahren schon erlebt, durchaus mal Motivationslöcher auch hat und Schwankungen. Aber klar ist, der Lewis Hamilton 2023 ist super nach wie vor. Gilt genauso als Mann quasi ohne Alter wie Fernando Alonso. Die zeigen vielen der Jungen immer noch, wo der Hammer hängt. Und in diesem Jahr hat er den hochgelobten George Russell klar enteiert, muss man eindeutig sagen. Und zwar in einer Art und Weise, wie ich das mir nicht vorgestellt hätte. Hamilton am Ende WM-Dritter, George Russell WM-Achter. Das Auto war extrem schwierig. Sie werden versuchen, ein ganz klar berechenbareres Auto fürs nächste Jahr zu bauen. Das sollte ihnen auch gelingen, auch wenn es da ein Ader das gab und eine Menge Techniker weggegangen sind. Aber das Team hat immer noch so viel Erfahrung und diese Strukturen auch in Brackley. Und das wird auf jeden Fall funktionieren. Ich glaube, wir werden im nächsten Jahr eine sehr spannende Saison haben und dann ganz sicherlich mit einem Hamilton, der nach wie vor fährt wie ein junger Gott. Wir haben es bei einigen Rennen gesehen, wo es um Duelle ging. Da tatsächlich holt er das Beste noch aus sich raus und ist überhaupt nicht alt, kommt offenbar nicht ins Alter. Das ist so ein bisschen wie Manfred Jahnke, der mit 85 noch so fit ist wie wir mit 45. Unglaublich. Und eigentlich nur Unverschämtheit, genau genommen.
Ja, also absolute Frechheit. So, zum Schluss wollen wir jetzt natürlich, weil wir ja Anfang Dezember haben, nochmal auf das ideale Weihnachtsgeschenk hinweisen. Und dieses ideale Weihnachtsgeschenk, Stefan Ehlen, gibt es in zwei Teilen. Nämlich die Grand Prix-Geschichten, wobei das letzte N, weil es ist zum einen Grand Prix-Geschichte, aber es sind auch Grand Prix-Geschichten, Teil 1 und Teil 2, mehr Fakten, also Fakten, Verrücktes und Furioses aus der Formel 1. Geschrieben, zusammengetragen, kommentiert von Stefan Ehlen. Stefan, wo kriegt man es denn?
Den kenne ich, guter Mann.
Ja, guter Mann, der Ehlen. Sollte man mal einladen in die Sendung. Stefan, wo bekommt man das Buch denn am allerunkompliziertesten? Egal, in der Buchhandlung deines Vertrauens oder gibt es eine Website, wo man es gleich direkt bestellen könnte?
Also vielen Dank für die Blumen. Ja, überall, wo es Bücher gibt, kann man diese Bücher bestellen. Am einfachsten ist es tatsächlich bei mir direkt im Webshop unter www.grand-bricks-geschichten.com. Gibt es aber genauso gut auch auf Amazon und gibt es genauso gut auch im Buchhandel eures Vertrauens, aber die bestellen auch alle bei mir. Also es geht eh über meinen Schreibtisch, insofern könnt ihr auch gleich direkt zu mir kommen.
Das hätte mich jetzt interessiert, wie unsere etwas jüngeren Hörer, die nicht mit Heinz Brüller aufgewachsen sind, Grand Prix geschrieben hätten. Ja, G-R-O-N und dann wie den Käse, den Brie, ja, vielleicht so.
Und sagt es nicht, meine Frau korrigiert gerade Arbeiten der Sechstklässler in Deutsch. Es ist teilweise furchtbar, was du siehst.
Keine Frage. Na, herrlich, vielen Dank, Stefan Ehlen, vielen Dank, The Voice. Wir machen eine Pause, der Big Show 639 und hören uns in dieser Runde wahrscheinlich schon bald wieder.
Ja, hallo, grüß euch, hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, in der Big Show 639 geht es weiter mit dem alpinen Skisport. Wir warten möglicherweise noch auf Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Ich freue mich aber, dass von der Standard.at vom Podcast Après-Ski mit dabei ist Lukas Zara. Servus, Lukas.
Hallo Jens, servus.
Ich habe ja neuerdings die Möglichkeit, mir auch im ORF die Rennen anzuschauen und das, was da am Sonntagabend Peter Brunner und Niki Hosp an Panik verbreitet haben, hat mich schon fast wieder amüsiert in diesem zweiten Durchgang. Okay, Lara Gut hat dann auch gesagt, dass es ein Blödsinn war, dass die Frauen gefahren sind in Mont-Tremblant oder wie auch immer. Und ich sag ja, es war schwierig. Oder war es mehr als schwierig, Lukas? War es irregulär am Ende des Tages? Vor allen Dingen für die letzten drei Läuferinnen, die ja wirklich, ich meine, bei der Gut vor allen Dingen, die eine Stange ist ja fast waagrecht dargelegen oder mehrere Stangen.
Ja, genau, eben. Ja. Genau, also wenn man sich das anschaut, diese Bilder, da waren eben die Tore wirklich schon fast waagrecht. Da verstehe ich, dass sie meint, ob das noch gescheit war, dass wir da gefahren sind. Es wurden die Bedingungen immer schlechter im Verlauf des zweiten Durchgangs am Sonntag. Aber was dann das Überraschende an dem Ganzen war, ist, dass, ich meine, da ist die Gruppe der Topläuferinnen gekommen dann und Federica Brignone war die einzige, der das offensichtlich völlig egal war. Die ist da voll durchzogen. Die hat dann auch danach gesagt, sie hat das ein bisschen mehr trainiert, ja, so auf schlechten Verhältnissen sich zu überwinden. Das ist ihr in dem Fall am leichtesten gefallen. Der ÖSV hat da große Probleme und hat das auch versucht zu trainieren. Das ist noch nicht so ganz aufgegangen. Aber das war eben das für mich Beeindruckende, dass sie da sich doch noch so absetzen kann vom Rest und da ja einen großen Rückstand noch wettgemacht hat und dann ja diesen Doppelpack ja vollendet hat.
Ja, also die Italienerinnen, eigentlich nimmt man sowas eher von Sofia Goccia an, die einfach mal fährt, weil gerade Zeit ist und vor allen Dingen in den Abfahrten hat es bis jetzt noch keine gegeben. Die Frauen ziehen ja jetzt ja weiter nach St. Moritz, wo es endlich den ersten Speedbewerb geben wird. Ich habe am Sonntag Katrin Müller-Hohenstein am Vormittag gesehen. Es war eine sehr, sehr lange Sendung im ZDF, wie immer Wintersport. Mhm. Und da wurde ein bisschen beklagt, dass im Riesenslalom der Frauen seit 2 Jahren war es, glaube ich, niemand mehr den Sprung in den zweiten Durchgang geschafft hat. Tom Heberlein ist heute leider nicht verfügbar. Auf den Johannes warten wir noch. Aber Lukas und ich applaudieren mal ganz kurz, dass Emma Eicher, ich glaube wirklich nach 2 Jahren als erste Deutsche wieder wenigstens unter die besten 30 gekommen ist. Das ist sehr anständig, würde ich sagen. Mit der Nummer 51 war es, glaube ich, sogar.
Genau, die hohe Startnummer. Und es gibt ja dann mittlerweile nur noch einen Startplatz für den DSV in solchen Disziplinen. Wenn du es wirklich geschafft hast, einen Winter lang gar keine Punkte zu machen, dann bleibt dir nur noch dieser eine Platz, den quasi ja de facto jedes FIS-Mitglied, glaube ich, hätte den Anspruch auf einen Startplatz. Und da befindet sich eben der DSV, da hat sich befunden. Mit diesen Wettkampfpunkten kann man jetzt beim nächsten Rennen eine zweite Starterin ins Rennen schicken. Aber eben, da sieht man auch, das ist die ganz große Baustelle auch beim DSV. Ich meine, beim ÖSV, es waren zwar 8 Läuferinnen am Samstag im zweiten Durchgang, aber da ist es auch, da spricht man auch von einer Problemdisziplin, aber eben da war der DSV eigentlich am Boden, ja. Und jetzt mit der Emma Eicher, in ihr stecken sehr große Hoffnungen, würde ich sagen. Die hat ja jetzt dann auch im letzten Winter sich ein bisschen mehr auf Speed spezialisiert oder ein bisschen mehr ausgetestet und Gefallen daran gefunden. Wir kennen sie ursprünglich mit den ersten Ergebnissen aus einem Slalom, genau. Und jetzt soll sie ja da eigentlich jetzt, ist für mich als ganz weit Außenstehenden so ein bisschen das Gefühl, man probiert bei ihr alles Mögliche aus und man hat ja auch einen Winter jetzt, wo kein Großereignis ansteht. Und vielleicht kristallisiert sich jetzt eben in diesem Winter heraus, in welche Richtung es gehen könnte, ob ihr eben auch Spaß und Talent besser vielleicht für Speed geeignet sind oder sowieso auf alle 4 Disziplinen, warum denn nicht. Aber genau, ich glaube, das ist so die Marschrichtung und ist einmal gut, eben mit einer Startnummer über 50 jetzt in die Punkte zu kommen. Seit über 700 Tagen war das zum ersten Mal der Fall, also Zeit ist worden und jetzt hat man diese Unserie beendet.
Ja. Jetzt ginge, schreibt Johannes Knut, und da wähle ich ihn doch gleich sofort an, denn großartig, die Konferenz hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt rufen wir den, ja, das ist halt Live-Radio. Das ist Live-Radio, wie man es aufgezeichnet, nur bei Sportradio 360 kennt. Servus, Johannes.
Ja, guten Tag. Entschuldigung für die
leichte Verspätung. Wir haben gerade Emma
nominiert aus dem ersten Lauf.
Wir haben dir die Nummer 51 verpasst und nachdem du in den zweiten Durchgang gekommen bist, so wie Emma Eicher am Sonntag, darfst du auch weiterhin mitmachen. Wir haben gerade Emma Eicher gelobt. Ich glaube, völlig zu Recht, Johannes.
Da kann ich nur Emma Eicher zitieren, die darauf enthusiastisch antworten würde, jo.
es ist schon spannend, finde ich, und der Lukas hat das jetzt ja auch ausgeführt, diese riesige Baustelle beim DSV, die der Frauen Riesentaler wissen, beim ÖSV ist ja nicht besser, aber man sagt immer, Johannes, Riesenslalom ist am Ende des Tages die Grundlage für alle Disziplinen, also gut, für den Slalom vielleicht nicht, kommt da, und ich weiß, du schaust ja auch immer ein bisschen in die unteren Klassen, aber gibt es da Hoffnung aus deutscher Sicht oder ist Emma Eicher wirklich die einzige Fahrerin, auf die man konsequent Geld setzen sollte, auch weil sie in diesem Jahr, wie Lukas gerade gesagt hat, auch ein bisschen was ausprobiert?
Ja, das ist tatsächlich eine Thematik, die treibt sie im DSV natürlich schon sehr, sehr lange um oder länger um, weil sie natürlich schon jetzt auch nicht erst bei Viktoria Riemensburgs Rücktritt gemerkt haben, dass da ja, wenn man mal Riemensburg abzieht, so gut wie gar nichts wirklich aktiv nachkommt oder zumindest so, dass man sagt, okay, da geht es Richtung zweiter Lauf Weltspitze oder zumindest erweiterte Weltspitze und so weit ist ja der Anspruch schon. Es ist ein Thema, das wirklich extrem vielschichtig ist. Also zu sagen, dass nichts nachkommt, kann man wirklich nicht, denn es ist in den unteren Jahrgängen, das ist ja grundsätzlich im deutschen Sport, sieht man nicht nur im Ski, selbst im teuren Skisport, aber auch gerade auch in anderen Sportarten, es kommt schon das nach. Die Frage ist, wo hakt das im Übergang? Und da hat es natürlich, das gibt wahnsinnig viele Gründe. Im alpinen Bereich, das hat auch Andreas Puellacher, der langjährige ÖSV-Cheftrainer, gesagt, der jetzt ja genau deswegen auch angeheuert wurde, um diesen Übergang besser zu meistern. Hat auch gesagt, es ist einfach, es verletzen sich reihum immer wieder wahnsinnig viele, gerade Athletinnen. Und das ist bei ihnen fällt oder sie meinen schon zu sehen, dass es gerade bei den Frauen dort die Kreuzbandrissrate oder überhaupt die Muskelverletzungen und Sehnenverletzungen häufiger auftreten. Wir hatten ja schon, glaube ich, mal, ich fabuliere jetzt erstmal, versuche jetzt gerade alle möglichen Fäden irgendwie in die Hand zu nehmen, aus allen möglichen Strängen, so wie es ja hier absolut Art des Hauses ist.
Genau, es ist gang und gäbe hier. Zu viele Stränge und keiner führt zusammen, aber bitte.
Genau. Ja, ich gebe mir Mühe. Man liest ja auch immer wieder von erhöhten Kreuzbandrissraten bei Fußballerinnen. Wenn ich das richtig aus dem unvollständigen Gedächtnis bei mir zitiere, so richtig genau weiß man eigentlich auch nicht, ob das einen Geschlechterunterschied gibt oder nicht. Ich habe auch schon immer mal wieder aus der Branche gehört, dass es eigentlich auch früher doch deutlich mal die Skifirmen mehr darauf fokussiert waren, auch Skier zu entwickeln, die mehr für weibliche Skirennläuferinnen gemacht waren, dass das aus Kostengründen aber gar nicht mehr so einfach ist oder auch vielleicht auch aus Interessensgründen. Das wird aber natürlich kein Vertreter weder aus den Verbänden noch aus der Skibranche natürlich offiziell bestätigen. Die Tendenz geht ja eigentlich eher dahin, dass die gerade auch jüngeren Läuferinnen, vor allen Dingen auch die Eltern, die das natürlich finanzieren, eher sagen, naja gut, Abfahrt und Super-G, das ist mir aber viel zu gefährlich, was alles passieren kann, dann lieber Technik. Also den Nachwuchs gibt es. Aber der Übergang, es gehen einfach zu viele verloren. Ich glaube, bei einer von den Willibald-Schwestern, die hat jetzt, glaube ich, ihren fünften oder Kreuzbandriss, glaube ich, gefühlt. Da ist jetzt, glaube ich, auch die Karriere zu Ende gegangen. Die war immerhin Slalom-Weltmeisterin. Auch nicht Riesenslalom, aber auch nicht so weit weg. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist kompliziert. Es ist definitiv, gibt es Jahrgänge, aber da reden wir jetzt schon, sind wir schon im mittleren 2000er, ja, in den mittleren 2000er Jahrgängen, die jetzt irgendwie, also sprich 15, 16, die jetzt gerade so Richtung FIS-Bereich gehen und da muss man wirklich schon von 2-3 Jahren ausgehen, in denen das jetzt mal passiert. Es gibt ja auch eine sehr, und das ist mein letzter Gedanke dazu, eine sehr vom ZDF durchaus gepushte Dokumentation, Reportagereihe über Romy Ertel und Greta Sachsenröder, zwei Talente, die auch in Romy Ertels Fall sicherlich nicht zu schlecht gefördert sind.
Nein.
Und Romy ist, glaube ich, ein Jahrgang jünger als Lara Kultori, die jetzt ja schon im Riesenslalom Weltcup wirklich teilweise irre gut fährt. Also da ist ein gewisser Ehrgeiz da, aber es ist alles auf recht dünnem Fundament gebaut und ehrlicherweise muss man auch sagen, in den anderen Disziplinen ist es auch nicht so arg viel dicker im Nachwuchs. Also es ist natürlich letztlich glaube ich, spiegelt sich dann im Riesenslalom auch nur das größere Problem, dass einfach in diesem Sport, der sehr so schön, aber auch so teuer und verletzungsanfällig ist, einfach es immer schwieriger wird, Nachwuchs zu mobilisieren. Gerade in den Nationen, die eben nicht so gut aufgestellt sind von Infrastruktur und Schneesicherheit, wie es jetzt in den Kernländern der Fall ist.
Also warum freut es mich immer, wenn Johannes dabei ist? Weil er uns zum Beispiel etwas von den Willibald-Schwestern erzählt, von denen ich noch nie gehört habe. Und umso bedauerlicher, dass eine der Willibald-Schwestern ihre Karriere schon wieder beenden musste. Das ist sehr, sehr
traurig. Nein, ich bin nicht auf den Vornamen fest.
Ja, ja. Wolfi Meier, Lukas, hat im ORF gesagt zu Rainer Pariasek, und das war ein sehr, sehr nettes Gespräch, dass ja die Österreicher hinter diesen ganzen Absagen stecken, da in Beaver Creek, weil wir die Nationenwertung souverän anführen nach diesem Ergebnis in Gurgel, weil wir im Moment den Slalom-Weltcupsieger stellen und den Gesamtweltcupsieger. Jetzt ist meine Frage, wird sich's denn, wie wir Österreicher sagen, noch ausgehen, bitte Lukas, dass man diese ganzen Rennen in Beaver Creek, wären ja drei gefahren worden sein müssen. Schön langsam wird's eng mit Ersatzorten, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Gröden jetzt noch zusätzliche Abfahrt kriegt, ich habe keine Ahnung. Oder muss man dann irgendwie auch mal kapitulieren vor der Natur?
Ja, genau, in Gröden wird's auf jeden Fall schon eine zusätzliche Abfahrt geben. Eine der zwei Zermatt-Abfahrten ist dorthin gewandert. Da gab es ja im vergangenen Jahr schon Kritik, weil das ein Monsterprogramm dann ist. Du hast zweimal eine Grödenabfahrt, einen Super-G und dann zwei Alta Badia-Riesenslaloms innerhalb von 5 Tagen. Mhm. Da haben sie letztes Jahr schon gesagt, Leute, das geht nicht, aber es ist gegangen. Und dann ging es darum, hey, lassen vielleicht Leute ein Rennen aus oder so. Oder ja, haben sie dann eben natürlich doch nicht gemacht. Gröden bemüht sich natürlich dann auch, hier Rennen zu übernehmen, weil die eine Ski-WM austragen wollen, 2029. Dafür haben sie schon im vergangenen Winter ja ein bisschen die Werbetrommel gerührt und die werden jedes Mal aufspringen und haben jetzt eben auch ein Rennen geholt. Und sonst, so viele Lücken sind eben nicht in diesem vollen Kalender. Da wird es wenig Spielraum geben. Es wird eben, wenn dann, so Doppelabfahrten geben noch, aber dass man dann die restlichen drei, die da jetzt ausgefallen sind, auch noch nachholt, das sehe ich nicht. Also ich kann es mir schwer vorstellen. Und da sind wir eben auch wieder, ja, da sind wir wieder dabei. Abfahrten sind viel eher gefährdet als eben Slaloms. Aber ja, es hat ja auch ein Riesenslalom in Sölden getroffen. Ja. Und auch dort gab es schon mal diese Theorien, dass der ÖSV dahinter steckt, wie damals Ted Ligeti gesagt hat, weil ja der Marcel Hirscher noch nicht fit war, dass man da einen Riesenslalom schnell mal absagt. Aber wenn es halt nicht geht, dann geht's nicht. Oder es geht doch und wir fahren in Mont-Tremblant trotzdem diesen zweiten Durchgang fertig.
Ja. Darf ich übrigens sagen, dass Mont-Tremblant, also dieses Ambiente und auch so, was ich ein kleines bisschen gesehen habe von den Instagram-Stories und Bildern von denjenigen, von den Läuferinnen, die dort waren. Ich glaube, ich würde mich dort wohlfühlen. Ich habe keine Ahnung, wie das Preisgefühl ist, aber es ist ein bisschen, und täglich grüßt das Murmeltier, Lukas, oder? Also es ist ganz, ganz schön.
Du, Kanada ist sicher ganz billig, kann jeder sagen, das kann man sich locker leisten. ich war im Sommer dort, also Hotelzimmer sind super easy zu bekommen. Und es schaut ein bisschen Wes Anderson-mäßig aus, ja, oder? Also schön, diese Gondeln auch noch mit offenem, mit so Körben eigentlich, in denen du rauffährst. Ich habe das herrlich gefunden auch, ja. Und was man so eben, wie du sagst, auf Instagram gesehen hat, das haben auch alle Beteiligten irgendwie davon geschwärmt, wie cool das ausschaut. So ein bisschen eine unechte, so Retortenstadt steht. Mädchen oder Dorf, aber das gibt's ja. Soll es ja in Österreich in Skigebieten auch geben. So.
Habe ich noch nie davon gehört. Nein. Alles organisch gewachsen bei uns.
Ja, genau. Das ist die Frage, Lukas, sind auch die Fußwege beheizt wie in Vail? Das war mein Highlight, muss ich sagen.
Oh, das weiß ich gar nicht. Sehr gut. Ja, gutes Highlight. Ja, naja.
Nochmal nachrecherchieren. Nochmal gleich nochmal
hinfliegen. ja, sehr gerne.
War in Kitzbühel ja auch mal angedacht von der immer noch, glaube ich, regierenden Fremdenverkehrsdirektorin. So, jetzt kommt etwas. Und es muss eine Premiere sein und Johannes Knut ist nicht darauf vorbereitet. Aber, Johannes, ich möchte, vielleicht muss ich sogar, und ich weiß, es fällt auch mir nicht leicht, aber ich möchte und muss, glaube ich, Thomas Bach tatsächlich mal wenigstens ein kleines bisschen loben, weil es hat ja tatsächlich den Anschein, als hätte Thomas Bach es geschafft, für die übernächsten und überübernächsten Olympischen Winterspiele Austragungsorte zu finden. Ich möchte nicht wissen, wie er das geschafft hat, aber dieses große Problemkind, nämlich Olympische Winterspiele, und jetzt scheint es offenbar völlig wurscht zu sein, dass es hier eine Rotation gibt. Ich weiß noch, München 2018, ja, haben wir nicht bekommen, weil es musste ja ganz zwingend in Südkorea, in Pyeongchang sein. Aber offenbar ist Lob wirklich angebracht oder sind da schon wieder ein paar Dinge gelaufen, über die man auf der einen Seite gern Bescheid wüsste, Johannes, aber die man auf der anderen Seite vielleicht doch gar nicht wissen möchte.
Also erstmal möchte ich diese Ausführung mit der sehr wichtigen Anmerkung noch einleiten, dass es tatsächlich Martina Willibald war, die sich das
gemacht hat. Ja, selbstverständlich.
Oder die das wieder am Knie wieder schwer verletzt hat. Quelle, kurz Intensivrecherche, Instagram. Genau, das dazu. Ja, zweitens, es ist immer die Frage, unter welchem Aspekt kleiden wir das, wenn wir das natürlich unter dem Aspekt Managementfähigkeit eines internationalen Großkonzerns deklarieren, der halt mit Sportgroßveranstaltungen quasi makelt und diese versucht möglichst profitorientiert und gewinnbringend über die Welt zu verstreuen mit einem gewissen Anstrich in Sachen Nachhaltigkeit und anderen Dingen, dann kann man das durchaus so sehen. Es ist ja wirklich, also das kann man Thomas Bach wirklich nicht vorwerfen, das würde ich ihm auch nicht vorwerfen oder ihm sogar auch, und ich glaube, das haben wir sogar getan, sogar wir als Süddeutsche Zeitung, dass es in einer Landschaft, die wirklich nicht einfach ist, mit siehe Paris, LA für 2024, 28, siehe viele, viele gescheiterte Olympiabewerbungen, siehe jetzt auch Winterspiele 2030, für die im Grunde vor einem Jahr alle die einzigen Bewerber im Grunde alle nicht mehr wählbar oder zugriffsbereit waren. Das nun so weit aufzustellen, dass es sogar bis 2038 im Grunde jetzt vorgeebnet ist, das ist ja clever. Nur, wir müssten es immer, und das ist ja der Maßstab, mit dem das IOC auch selber misst, als im Grunde Weltverbesserungsorganisation, die mindestens jährlich, wo ja auch als Rotationsprinzip, die im Rotationsprinzip eigentlich auch den Friedensnobelpreis erhalten sollte, mindestens für ihr Wohltun, für ihre absolute Sauberkeit und Good Governance und schlag mich tot. Unter diesem Aspekt erkenne ich da wenig Verbesserungen. Im Gegenteil, ich sehe eigentlich die völlige Intransparenz, die immer auf die Schultern der einzelnen Mitglieder verteilt war, weil jetzt die Frage war, welches Stimmpaket muss ich bei welchem Erdteilfürst, um ein weiteres SZ-Schlag vorzunehmen, wie organisieren? Die hat sich jetzt halt komplett ins Hinterzimmer verlagert auf eine neunköpfige Kommission und Gespräche, die im Grunde kein Mensch wirklich einschätzen kann. Und was ich halt so großartig finde, jetzt auch in diesem neuen Prozess, dass jetzt dann einfach nach einem Jahr dann irgendwann das heißt, ach ja, Frankreich ist auch dabei. Ja, die haben ja schon ein fertiges Konzept, das ist ja auch super. Und wir haben ja für euch auch schon die Umfrage in der Bevölkerung. Wir haben irgendwann mal die Bevölkerung gefragt, wen genau, unter welchen Bedingungen, weiß kein Mensch. Die finden das auch alle ganz toll. Ja, dann machen wir das doch. Und das mit irgendeinem mit diesem Anspruch, den sie immer an sich stellen, zu vereinbaren, das ist halt hanebüchen. Und das ist ja auch das Großartige, dann auch noch so Begriffe zu erfinden wie ein privilegiertes Erstzugriffsrecht, das jetzt die Schweizer erhalten haben. Den Begriff gab es nirgendwo. Wer hat den erfunden? Wann? Wie? In welchem Gremium? Es gab einfach, es werden irgendwelche Sachen erfunden, die natürlich dann um dann im Nachhinein einen Prozess, der in irgendeinem Hinterzimmer ersonnen wurde, irgendwie plausibel erscheinen zu lassen. Und natürlich aus Sicht eines Sportgroßkonzerns, der im Grunde hier mit einem Geschäft makelt, das dem seine Grundlage wegschmilzt, im wahrsten Sinne des Wortes, ist es schon durchaus brillant. Nur dann darf er sich nicht wundern, das hat übrigens der Kollege Christoph Becker sehr prägnant, sehr viel prägnanter, als ich es versucht habe, zum Ausdruck zu bringen in der FAZ am Montag oder Dienstag nach der Vergabe kommentiert, dann darf es das IOC nicht wundern, dass es dieses Akzeptanzproblem, das es immer beklagt, selbst befeuert, weil das tut es damit genau. Und das ist einfach der Grundkonflikt, der meines Erachtens weiterhin besteht. Und dann dürfen Sie auch nicht wundern, dass Leute weiter dem gegenüber skeptisch sind, wenn das IOC jetzt quasi selbst erklärt, dass seine eigenen Machbarkeitsanalysen und demokratischen, scheindemokratischen Referenten quasi selbst ausrichtet und man behauptet, das sei doch alles ganz großartig. Und das ist eben der große, diese große Kluft zwischen Schein und Sein, die auch nicht ich das erste Mal diagnostiziert habe, die ist nach wie vor auf vielen Ebenen spürbar. Und wie es dann 2038 selbst in der Schweiz noch möglich sein wird oder ob irgendeine Art von Winter im Februar zu haben, bin ich auch mal gespannt. Gut, solange sie es nicht ins Zermatt machen, oder vielleicht ist das ja die große Chance,
das ist die Chance,
dann endlich im Februar.
Ja, endlich im Februar. Man hat ja auch gehört, Hans Knaus hat ja auch gesagt, man hätte viel früher fahren müssen. Im September, Oktober hätten wir in Zermatt fahren müssen. Lukas, noch deine Anmerkung. Ja, im Juni. Ja.
Vor einem Jahr sind wir doch irgendwie, war der Stand der Dinge vom IOC, wir suchen jetzt 4, 5 Ausrichter, die dann im Rotationsprinzip bis auf alle Ewigkeit Winterspiele ausrichten. Ich habe mich da fast schon gefreut, hey, vielleicht könnte ja Österreich da eine Rolle mitspielen und eines dieser Länder werden. Karl Stoß, IOC-Präsident, ist da auch im IOC natürlich Mitglied und hat einen guten Draht. Ich verstehe nicht, warum der IOC da nicht, wöchentlich anklopft hat und gesagt hat, hey, wie schaut's da aus mit diesem Rotationsprinzip, weil wir hätten Interesse. Aber man erfindet ja einen Zukunftsplan, einen 5-Jahres-Plan, einen 10-Jahres-Plan, einen Plan für die ganze Zukunft jährlich neu beim IOC. So kommt es mir vor. Und wie das jetzt wieder entstanden ist, vor ein paar Monaten hat die Schweiz sich auch ein bisschen getraut, in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, wenn wir niemanden finden, also wir würden es schon machen. Wir hätten Infrastruktur vorhanden. Wir hätten gern, dass das ein bisschen nach unseren Vorstellungen dann abläuft, weil wenn ihr niemanden findet, hey, helft uns, weil wir, glaube ich, könnten das stemmen. Und plötzlich heißt es irgendwie, Frankreich ist am besten geeignet und bekommt den Zuschlag. Also ja, Intransparenz, hat der Johannes eh schon gesagt, ich verstehe es nicht. Und das, ja, darüber kann man sich sorgen. Den meisten ist es wahrscheinlich eh wurscht, aber ja, es ist schon irgendwie schräg und bedenklich. Ja.
Wer Erich Kriegler, damals James Bond, alias Roger Moore hinterher hecheln hat sehen, der wird wissen, die einzige Stadt, in der auf ewig und immer die Olympischen Winterspiele, Cortina d'Ampezzo, mehr darf es nicht werden. Fantastisch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Also am kommenden Wochenende sind die Frauen in St. Moritz, die Männer sind in Val d'Isère. Das ist gut, weil dort keine Speed-Disziplin ansteht. Auch Wahnsinn, da muss man gesondert eine halbe Stunde drüber reden, dass sie diesen Fastebel war, damals für die Olympischen Winterspiele in Albertville 1992 komplett vergewaltigt haben und dann wurde da nie mehr eine Abfahrt gefahren. Absoluter Irrsinn eigentlich. Aber das ist was anderes. Danke Johannes, danke Lukas, wir machen eine kurze Pause in der Big Show 639.
Grüß euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Gregor Biernat, ich schau mal kurz nach. Moment, es war der, Moment, Gregor, wann haben wir uns das letzte Mal, also am Donnerstag war es. So, am Donnerstag habe ich Gregor Biernat aus folgendem Anlass kontaktiert. Ich habe gerade bei Sky The Equalizer gesehen. Mit dem sehr späten Denzel Washington. Und dann schalte ich um zu dir, mein lieber Gregor, und denke mir, was macht in Gottes Namen Denzel Washington auf einem Golfplatz und er rennt dort herum mit Justin Thomas, mit allen, die gut sind, aber nein, es war Tiger Woods. Grüß dich, Gregor, wie geht's dir?
Hallo Jens. Ja, mir geht's gut. Alles schön frostig.
Schön frostig. So, jetzt hat also Tiger im Gesicht nicht gut gealtert, aber ansonsten, ich glaube, wir sind uns einig, er muss viel Zeit im Kraftstudio verbracht haben.
Ja, absolut. Also das sieht so ganz witzig aus, wenn der als er auf den Golfplatz gekommen ist, auf den Bahamas, dann ja noch nicht im Outfit, sondern auch so mit Shorts. Und die Beine sind irgendwie echt ganz schlank, also die Waden sind echt so ein bisschen Pommes-Pieker und dann hat er aber obenrum dermaßen Kraft aufgebaut, also der hat echt Schulterpakete und so ein Nackenmuskel, das sieht schon sehr nach Pumpen aus. Also er hat sicherlich sein Krafttraining auch ein bisschen von unten nach oben verlegt, weil er jetzt wahrscheinlich auch einfach ein bisschen mehr Power noch mehr aus dem Oberkörper holen muss, weil der rechte Fuß eben so mehrfach gebrochen wie der war, die ganze Unterkörperbewegung beeinträchtigt. Also der hat ganz gut an Muskelmasse obenrum zugelegt, würde ich auch sagen.
Jetzt, Scotty Scheffler hat das Turnier gewonnen vor Sepp Straka, es war ein Einladungsturnier, aber ich glaube auch aus deinem Kommentar entnommen zu haben, hat zumindest am Donnerstag Tiger über den Platz gehen gesehen, es hat verhältnismäßig, und man ist ja schon als Sympathisant von Tiger Woods, man ist ja schon froh drüber, wenn es verhältnismäßig normal ausgeschaut hat. War das dein Eindruck auch dann in den nächsten Tagen, dass Tiger sich einigermaßen normal, wie halt wir auch, normal bewegen kann?
Also ich glaube, so an das Humpeln muss man sich echt gewöhnen. Ich fand, dass es immer zwischendurch mal mehr, mal weniger war. Das macht er ja, glaube ich, auch gar nicht aus Schmerzgründen, sondern weil der Fuß und die Mobilität gar nicht mehr hergibt. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob der nicht den Rest seines Lebens humpelt. Ja. Also diese Beeinträchtigung, die sieht man ihm an, die hat man bei jedem Schritt in meinen Augen gesehen, an allen 4 Tagen. Er hat gerade an den ersten Tagen auf den letzten Löchern ein paar Schläge verloren. Da sagte er im Interview, das ist immer noch alles ein bisschen rusty. Wobei ich glaube, das ist für mich nicht so ganz das richtige Wort. Also Rusty hat man auf den ersten Löchern, dass man noch so ein bisschen eingerostet und nicht richtig beweglich ist. Aber gerade hinten raus ist es, glaube ich, nicht mehr Rusty, sondern einfach die Kondition, die dann gefehlt hat und die Konzentration damit einhergehend. Ich bin gespannt, ich bin ein bisschen skeptischer. Er sagt, er würde versuchen, nächstes Jahr einmal im Monat spielen zu wollen. Dann sucht er sich natürlich die großen, besten Turniere raus. Dann kommt er da an, überhaupt nicht im Wettkampfmodus. Alle anderen um ihn rum sind natürlich mittlerweile dann auch 20, 30 Jahre jünger. Und er sagt, wenn er irgendwann das Gefühl hat, dass er kein Turnier mehr gewinnen kann, dann würde er aufhören. Schwierig. Ich hab ein bisschen die Befürchtung, wenn er ganz, ganz realistisch ist und da nicht echt ein Wunder passiert dieses Mal, dass er dann irgendwann ab Mitte nächsten Jahres sagt, okay, da nehme ich den Jüngeren ab jetzt keinen Startplatz mehr weg.
Das heißt aber, er würde überall, also im Tennis gibt es ja das Prinzip der Wildcard. Tiger Woods würde natürlich überall dort, wo er starten möchte, würde jeder Veranstaltung sagen, bitte Tiger, wann möchtest du aufteen?
Also so PGA Championship, Masters, Open, da dürfen sämtliche ehemaligen Sieger auf einem bestimmten Alter dürfen sowieso spielen. Du, und wenn der irgendwo, egal, ganz egal bei welchem Turnier, sagt er, er würde mitspielen, dann bekommt er da eine Wildcard. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es bei diesen Designated Events ist, inwiefern da tatsächlich solche Einladungen auch vergeben werden. Das müsste man nochmal schauen. Aber keine Ahnung, der dürfte über diverse Kategorien dürfte der eigentlich in alles reinkommen, wo er ganz gern mitspielen wollen würde. Und da muss man jetzt halt echt nächstes Jahr mal gucken. Also ich bin gespannt. Die Konkurrenz ist so stark geworden und ich meine, er ist nächstes Jahr, ist er dann 48 und nur weil er über ein paar Jahrzehnte den Profisport dominiert hat, jetzt ist er echt arg eingeschränkt mit dem Fuß, konnte ein bisschen drauf eingehen in Schwungumstellung und so. Aber er hat auch im kurzen Spiel so ein paar Klopse drin gehabt, die kannte man von ihm so gar nicht. Gut, jetzt hat er den Sommer über auch immer noch nicht viel trainieren können. Geben wir ihm irgendwie noch mal ein paar Monate. Also waren alle ein bisschen skeptisch, als er das Masters gewonnen hat oder die Tour Championship noch mal hinten raus. Aber dieses Mal mit der Verletzung und wieder dieser Riesenpause und nur der Möglichkeit, hier und da mal aufzuziehen, wäre es für mich echt schon ein kleines sportliches Wunder, wenn der noch mal ein Turnier gewinnt.
Ist Tiger Woods noch wichtig? Für wen ist Tiger Woods am wichtigsten? Für den Golfsport allgemein? Für die PGA Tour, wo er jetzt ja eine Rolle eingenommen hat, wenn ich es richtig verstanden habe, und eben nicht bei der LIV Tour? Ja. Für wen ist Tiger Woods noch, also für mich ist er, ich schaue zu, wenn Tiger Woods spielt, ich wünsche ihm alles Gute, aber ich glaube auch nicht mehr daran, dass er was gewinnt, aber für wen ist er noch wichtig?
Ach, er ist immer noch Idol für eine ganze Generation, die zum Golf gekommen ist, weil sie ihn klasse fanden, weil er so dominiert hat, weil er der Erste war, der einfach wirklich so diesen Fitness- und Athletikgedanken in den Golfsport so richtig mit reingebracht hat. Er ist einfach der Weltbeste oder einer der Weltbesten. Also er hat noch nicht mehr Turniere gewonnen als Sam Snead. Kann sein, dass es bei den 82 bleibt. Er wird niemals mehr Majors gewinnen als Jack Nicklaus, aber trotzdem ist er jetzt in den letzten 30 Jahren natürlich irgendwie so das große Idol gewesen. Also da ist er für viele Hobby- und Profi-Golfer ist er wichtig und er wird immens wichtig in meinen Augen für die PGA Tour, weil er natürlich ein riesen Renommee hat. Er kennt sich komplett aus mit dem Sport. Er hat sich wirklich nicht weichklopfen lassen durch die Knete aus Saudi-Arabien, was ich ja irgendwie auch schon wieder so ein klein bisschen sympathisch finde. Und er ist in diesem Spielerausschuss in dem Komitee der PGA Tour. Da haben die Spieler jetzt mehr Stimmen letzten Endes und können nicht mehr so übergangen werden wie bei dieser Entscheidung, dass die PGA Tour quasi mit dem Public Investment Fonds irgendwie so ein bisschen verschmilzt. Also ich könnte mir vorstellen, der hat es echt ein bisschen in den Händen, die PGA Tour zu retten und durchs nächste Jahrzehnt zu führen, denn der Ausgang ist da völlig offen. Also die werden nie an die Gelder aus Saudi-Arabien rankommen. Dieser Zusammenschluss wird schon wieder in Frage gestellt, weil es in Amerika auch mächtige Stimmen gibt, die sagen, also unsere PGA-Tour darf nicht abhängig sein von arabischem Geld. Und auf der anderen Seite verlieren sie irgendwann aber gegebenenfalls ihre Gemeinnützigkeit, was wiederum dann für Sponsoren bedeutet, dass die Millionen, die sie in so ein Turnier buttern, nicht steuerlich geltend machen können. Das heißt, das würde dann weniger werden oder die Sponsoren springen ganz ab. Das ist so ein weites Feld und da sind so viele, so viele Sachen, über die man sich vornherein gar nicht so viel Gedanken macht. Und da könnte einer wie Tiger wirklich die Tour, so auch die Spieler so ein bisschen zusammenhalten, eben auch durch seine Vorbildfunktion. Also ich sehe ihn als echt wichtige Person in Zukunft für die PGA Tour.
Kurze Frage dazu noch, als Commissioner auch, oder ist das gar nicht so wichtig, welchen Titel er hat?
Also ganz ehrlich, ich könnte mir sogar ihn auch sehr, sehr gut als Commissioner vorstellen. Also ich glaube, Jay Monahan, der durch diesen Zusammenschluss, den er wohl wirklich ja nicht mal mit einer Handvoll Leuten durchgezogen hat, und weder McIlroy noch Tiger Woods, und die sind schon echt involviert, wussten irgendwas und sind vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Also Jay Monahan ist völlig verbrannt. Wenn der im nächsten Jahr noch Commissioner ist, dann verliere ich aber auch wirklich sowas von 100% den Glauben in alles, was mit der PGA Tour zu tun hat. Und du, ganz ehrlich, wenn er irgendwie vielleicht merkt, dass es mit dem eigenen Spiel nicht mehr so wird, wie er sich das vorstellt, also du kannst dir eigentlich keinen besseren Commissioner vorstellen, in meinen Augen, als Tiger, in was weiß ich, irgendwelchen finanziellen oder organisatorischen Bereichen. Da braucht er dann einfach gute Berater, also das, was ihn selbst vielleicht etwas überfordert, weil er das auch nicht gelernt hat. Aber als einer, der sich mit potenziellen Sponsoren und so zusammensetzt und der sich mit der PGA Tour und allem drumherum auskennt, da wäre Tiger wirklich erste Wahl in meinen Augen.
Also ich glaube, jeder Raum, in dem Tiger Woods reingeht, wird erstmal still in Ehrfurcht, wenn er da wirklich reinkommt. Ja. Gregor, ich weiß, you are on the run. Gregor hat übrigens auch etwas, hat auch etwas beigetragen zu unserem Jahresmagazin, hat den Newcomer des Jahres aus seiner Sicht gekürt, Ludwig Aberg, einen jungen Schweden, und hat auch noch etwas sehr, sehr Nettes zum Teamgeist des europäischen Ryder Cup Teams gesagt. Gregor, ganz kurz vielleicht noch, wenn wir zurückblicken auf das deutsche Golfjahr, nicht das deutschsprachige Golfjahr, denn Sepp Straka überstrahlt ja hier alles, aber das deutsche Golfjahr. War es ein gutes Jahr für die deutschen Golfprofessionals? Für wen war es das beste Jahr aus deiner Sicht?
Da sind natürlich jetzt Yannick Paul ist, meine ich, der Beste auf der DP World Tour gewesen am Ende. Marcel Sieben natürlich mit seinem ersten Sieg nach 9 Jahren wieder, was ein fantastisches Comeback war. Der konnte sich echt belohnen für richtig viel harte Arbeit und ein mächtiges Tief, durch das er und mit seiner gesamten Familie sicherlich durchgehen musste die letzten Jahre. Also really well deserved, würde ich mal sagen. Und dann natürlich Nick Bachem, so früh in seiner Karriere, ja letztlich im ersten kompletten Jahr auch schon mit einem Sieg in Südafrika, auch wenn es danach noch so ein bisschen holpriger vielleicht weiterging, aber hat auf jeden Fall die Tourkarte fürs kommende Jahr erstmal sicher. Es haben sich wieder ein paar die Karte zurückgeholt, beziehungsweise er spielt über die Qualifying School. Also das ist schon alles auf dem ganz guten Wege, und es sind irgendwie dann doch letzten Endes die man nennen muss, weil sie, glaube ich, die besten drei dann im Ranking auf der DP World Tour waren. Das müssen Yannick Paul, Marcel Sieben und Nick Bachem gewesen sein. Ich hoffe, ich habe da jetzt niemanden vergessen. Max Kiefer ist natürlich auch einer, der jetzt vielleicht von sich fürs nächste Jahr auch nochmal so einen kleinen Sprung nach vorne erwartet. Aber ich bin da ganz entspannt. Das läuft so ganz gut vor sich hin. Die Jungs lernen dazu, und die werden noch ihren Weg machen. Und wenn die Konkurrenz auch tatsächlich auf der DP World Tour doch immer intensiver wird, aber das stachelt ja nur zur Verbesserung der eigenen Leistung und des eigenen Trainings an.
Werden wir Martin Keimer noch in irgendeiner Art und Weise mal so sehen, dass es wirklich Spaß macht, ihm zuzuschauen?
Ich habe mit Martin Keimer nicht mehr gesehen, seit er auf die Lift-Tour gewechselt ist, was jetzt aber gar nicht wie vorwurfsvoll ist oder so. Ich verfolge die Lift-Tour nur einfach nicht, muss ich gestehen. Ich habe mir da das ein oder andere Turnier beziehungsweise mal ein paar Minuten angeguckt. Ist anders. Ich bin da aus verschiedenen Gründen nicht so angetan, was dieses ganze Format angeht. Würde das Ganze jetzt ein bisschen sprengen. Und deswegen habe ich auch Martin Keimer nicht mehr verfolgt. Also ganz ehrlich, ist aber überhaupt nicht böse. Das ist gar nicht vorwurfsvoll gemeint. Ist für mich außen vor, weil mein Job dreht sich um die PGA Tour und die DP World Tour. Finde ich zwei super Touren, und es ist immer noch so, jede Mauritius Open interessiert mich persönlich mehr als jedes Lift-Turnier.
I let you go on this one, Gregor. Freitagabend, und zwar der letzte Freitagabend, heuer Fernandes, und ich möchte ihm nicht mal einen Vorwurf machen, aber dieses Eigentor zum 0-2, es hat an der Wand gestanden, Desaster, großes Desaster. Der HSV rettet dann dennoch ein 2-2 beim FC St. Pauli. Kannst du mit diesem 2-2 leben? Wir müssen. Ich wünsche ja beiden Hamburger Vereinen den Aufstieg und alle müssen mit diesem 2-2 leben. Kannst du mit diesem 2-2 vielleicht nicht nur leben, sondern siehst du sogar einen kleinen Schritt vorwärts, weil auswärts ist für den HSV ja nicht viel gelaufen in den letzten Wochen.
Nee, das stimmt. Auswärts ist das echt gruselig. Ich glaube, die haben gegen alle Drittliga-Aufsteiger verloren auswärts und in Kiel irgendwie auch so mehr oder weniger so ein bisschen sang- und klanglos. Das sah bei St. Pauli auch nicht gut aus. Im Nachhinein ein bisschen ärgerlich, weil ja tatsächlich nun, da frage ich mich, wofür wir Videoassistenten haben. Also beide hätten nun mal einfach klar nicht zählen dürfen. Da hat sich der DFB dann irgendwie noch ein bisschen versucht rauszureden mit diesem einen Foul, das vor dem 1-0, glaube ich, gegangen wurde. Ja, also so nach dem Motto, ja, das hat irgendwie gepasst zur etwas großzügigen Linie des Schiedsrichters und so. Also was für ein dünnes Gewäsch das ist manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann, okay, sie haben nun mal auf der Linie gestanden am 16er, bei diesem Super-GAU von Heuer Fernandes. Und wenn es ein paar Zentimeter sind, dafür gibt es Regeln. Deswegen ist es im Nachhinein eigentlich ein bisschen ärgerlich. Es hätte 0-0 stehen müssen zu dem Zeitpunkt. Was ich interessant finde, dass gar keiner davon geredet hat, wie extrem dieser Ball versprungen ist, den der Heuer Fernandes dann ins eigene Tor gejagt hat. Weil der letzte Bounce, der war ja völlig unnatürlich. Der ist ja von irgendeiner ganz schlechten Stelle im Rasen sowas von hochgesprungen. Ansonsten hätte der nicht dermaßen am Ball vorbeigeschlagen. Also das war in meinen Augen auch einfach ein ziemliches Pech. Das wäre auch Manuel Neuer passiert, wenn er versucht hätte, den rauszuhauen, weil der Ball einfach 30 Zentimeter vorm Fuß plötzlich von so einer Unebenheit wegspringen. Also das sah bescheuert aus, aber das kann immer passieren, dass es nur mal in dem Fall einen halben Meter vorm eigenen Tor war. Gut, ich glaube, ich habe diese Szene in 6 verschiedenen Sprachen weltweit gesehen, weil sich jeder indonesische und argentinische Sportmoderator oder Kommentator darüber lustig gemacht hatte, beziehungsweise das halt irgendwie kommentiert hatte. Und das ist ganz witzig, wie das dann irgendwie die Runde macht durch die Welt. Aber ja, alles in allem, ein Auswärtsunentschieden nehme ich. Wir haben bei Pauli, glaube ich, überwiegend verloren die letzten Male. Das ist zumindest mal irgendwie wieder so ein kleiner Selbstbewusstseinsschritt in die richtige Richtung.
Große Freude, immerhin. Gregor, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das ganze Jahr 2023. Bricht für dich jetzt die fleißigste Zeit des Jahres an, weil du natürlich noch ein ganz, ganz großes Business nebenbei hast, das Weihnachtsgeschäft mit einem Champagner.
Ja, absolut. Also tatsächlich die letzten 2 Wochen habe ich ab und zu, und ich meine, ich bin jetzt keiner, der sich irgendwie totarbeitet, aber so von morgens 7 dann inklusive noch ein paar Sachen packen bis abends 8-9 Uhr. Da waren schon ein paar Tage bei. Wir haben Veranstaltungen auf unserem eigenen Grundstück gehabt, wo eine ganze Reihe von Leuten gekommen sind. Ich bin jetzt gerade nach diesem Gespräch, fahre ich über Freunde aus Trier weiter in die Champagne, werde dann nochmal 2 Tage einkaufen, weil wir bei einigen unserer Winzer dann auf Ausverkauf sind. Kommen am Mittwoch wieder und die nächsten 2 Wochen werden auf jeden Fall nochmal sportlich. Freue mich aber auch riesig, Donnerstag die Alfred Dunhill Championship unten am Krüger Nationalpark von der DP World Tour kommentieren zu können. Ist einfach lustigerweise immer eins meiner Lieblingsturniere, weil ich den Platz mit dem Ausblick einfach so sensationell finde. Aber die nächsten 10 Tage werden nochmal ein bisschen intensiver und dann ist so langsam nach einem hier und da auch etwas turbulenten Jahr runterkommen angesagt.
Großartig. Gregor Biernat, Ladies and Gents. Ich danke dir, Gregor. Wir machen eine Pause in der Big Show 639.
Hallo, hier ist Erik Meyer und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 639, hinten raus der Tennissport und hinten raus auch für das Tennisjahr noch einmal hat er netterweise ein paar Minuten Zeit für uns, der Davis Cup Kapitän, der Head of Men's Tennis im Deutschen Tennisbund, Michael Kohlmann. Servus Michael.
Servus Jens.
Michael, ich erinnere mich relativ gut daran, als Deutschland das letzte Mal gegen Ungarn im Davis Cup dran war. Ich war damals nicht dabei in Frankfurt, es war dann doch eine relativ klare Angelegenheit für die deutsche Mannschaft, auch weil Martin Fuchsovic damals mit dem ungarischen Verband über Kreuz gelegen hat. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Ihr müsst nach Ungarn Anfang Februar. Ich hoffe, ihr spielt in Budapest. Ich war noch nie in Budapest. Ich würde dann dazu stoßen. Wie schätzt du dieses Los ein, mein lieber Michael?
Ja, wenn, also ich erinnere mich auch gerne noch an die Partie in Frankfurt. Das war ein sehr glatter Erfolg für uns. So wie du schon gesagt hast, Martin Fuchsovic hat damals kurzfristig abgesagt und wir waren in Bestbesetzung dann in Frankfurt am Start. Insofern war das für uns ein klarer Erfolg. Jetzt muss man sagen, sollte man davon ausgehen, dass sowohl Martin Fuchsovic als auch der Fabian Marujan, auch ein Top-60-Spieler am Start sein sollten. Insofern ist das finde ich, keine leichte Aufgabe. Wir müssen abwarten, auf welchem Bodenbelag die Ungarn dann spielen wollen, was ja auch irgendwo immer in der Hand der Heimnation liegt. Letztes Jahr haben sie auf jeden Fall in Ungarn gegen Frankreich gespielt. Da haben sie den Hartplatz gewählt, den wir jetzt, glaube ich, auch gewählt hätten. Also insofern hoffen wir mal, dass die Ungarn sich da nichts Außergewöhnliches überlegen, sondern da auch dabei bleiben. Und dann freuen wir uns auf eine enge, tolle Partie in Ungarn, wo uns hoffentlich dann auch viele Leute mit unterstützen werden.
Ja, ich hoffe auch drauf. Und wie gesagt, Budapest wäre schön. Sascha hat ja, wenn ich das richtig verstanden habe, der hat ja seine Verpflichtung, was Olympiastart angeht, schon erfüllt, weil er innerhalb der letzten beiden Jahre mindestens einmal für das deutsche Davis Cup Team gespielt hat. Struffi war in Trier nicht dabei. Du warst jetzt in Bosnien mit Jannik Hanfon und Daniel Altmaier am Start. Hast du ein kleines bisschen die Qual der Wahl oder wenn wirklich alle wollen und Zeit haben, müsste es dann auf Sascha und auf Struffi hinauslaufen?
Ja, da hast du ja jetzt schon.
Ja, ich suggeriere das einfach mal. Ich suggeriere das einfach mal.
Das hast du ja jetzt dir schön dann hergeleitet. Klar, also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ich die Qual der Wahl habe, dass alle bereitstehen. Sobald die Ungarn jetzt bekannt geben, wo gespielt wird und auf welchem Belag, werde ich in die Vorbereitung, nicht nur in die finale Vorbereitung gehen, weil es ist so, dadurch, dass wir Anfang Februar spielen, ist die Nominierungsdeadline Anfang Januar, also sprich, es kann sich jetzt keiner mehr in den ersten Tagen so richtig dafür in Szene setzen, was so ein bisschen schade immer ist. Es wäre eigentlich immer angenehmer, wenn die Nominierungsdeadline gerade für die Partie zumindest Mitte Januar sein würde, weil man dann auch noch die ersten Ergebnisse aus dem Jahr mitnehmen könnte, weil ich finde gerade nach so einer Vorbereitungszeit ist es ja auch immer ganz interessant zu sehen, wie jeder so den Start dann auch hinlegt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir das die letzten Jahre jetzt auch immer hingekriegt und klar, also von den vier genannten. Dann kommt ein Dominik Köpfer noch dazu, ein Maxim Materer, der ein tolles zweites Halbjahr gespielt hat. Also ich glaube, dass ich da gerade im Einzel aus dem Vollen schöpfen kann und im Doppel dann haben wir ja über die letzten Jahre immer es hinbekommen, egal welche zwei ich da nominiert habe, die haben ja eigentlich konstant ihre Leistung gebracht. Also insofern hoffe ich und gehe auch davon aus, dass wir in Ungarn mit der Bestbesetzung dann antreten können.
Jetzt hat die ITF wieder vorgelegt, Michael. Man weiß schon, also ich gehe mal davon aus, dass der Modus sich im kommenden Jahr nicht verändern wird. Wir wissen schon, erste Runde findet eben nach diesem Heim-Auswärts-Modus statt, wer auch immer gerade dran ist. Das Finale wird wieder in Malaga ausgetragen. Jetzt habe ich letzte Woche mit Jürgen Hasenkopf gesprochen, der nicht in diesem, aber im letzten Jahr in Malaga war, wie ihr ja auch. Und also mein Eindruck war schon, okay, es hat natürlich ein, zwei Partien gegeben, die nicht gezogen haben. Die erste Partie der Finnen gegen Kanada nicht so toll und Leighton Hewitt war sehr maulig nach der zweiten Finalniederlage in Folge. Ist das Format, mit dem man jetzt einfach leben muss oder siehst du das vielleicht sogar ein kleines bisschen positiver? Gerade dieses Finalturnier in Malaga, wo sich Deutschland ja hoffentlich im kommenden Jahr wieder dafür qualifizieren wird.
Was heißt man mit leben muss? Ich glaube, dass für 24 es jetzt keine Chance gab, da an dem Format irgendwas zu ändern. Mhm. Ich glaube schon, und das hat man ja, glaube ich, auch an den Kommentaren von Leighton, ich glaube, Sascha hat ja auch was gepostet, gesehen, dass da schon auch in vielerlei Hinsicht immer noch der Wunsch da ist, es vielleicht doch nochmal wieder zu verändern. Aber ich glaube, jedem ist bewusst, dass wenn jetzt noch einmal eine Veränderung anstehen würde, dass die dann zünden müsste. Also ich glaube, jetzt nochmal so einen halbseidenen Vorschlag, dass man nochmal irgendwas anpasst, das darf nicht sein, weil dann, glaube ich, hätten wir irgendwann das Problem, dass die Glaubwürdigkeit und diese doch immer noch große Bedeutung des Davis Cups irgendwann dann komplett verloren gehen würde. Ich fand jetzt auch das Spiel der Finnen fand ich jetzt gar nicht so schlecht, weil die Finnen halt dann extrem viele Leute da vor Ort hatten. Aber trotzdem, klar, ich glaube, wenn wir die alten Davis Cup Finals vor Augen haben, auch die Heim-Auswärts-Begegnungen, das hatte halt einen anderen Stellenwert und es hatte auch irgendwo dann nochmal eine andere, ja, eine andere Bedeutung. Also das so dann zu gewinnen in einem Heim-Auswärts-Format, ich glaube, ist dann doch noch immer ein bisschen was Schwierigeres, als gerade dann in dieser einen Woche die beste Mannschaft vielleicht am Start zu haben und ein bisschen Glück zu haben. Ich meine, zwei Einzel, ein Doppel ist halt wirklich auch, da rücken die Länder viel näher aneinander, muss man ehrlicherweise sagen, was uns jetzt als auch für als Deutschland ja auch geholfen hat in den letzten Jahren, muss man ja auch sagen. Wir hatten dadurch, egal wie, mit einem tollen Doppel immer die Chance, gegen jede Mannschaft der Welt zu gewinnen. Aber ich glaube und ich denke auch, dass es für 24 jetzt nochmal so ausgetragen wird und dass man sich aber wahrscheinlich schon im Laufe dieses Jahres auf etwas einigen sollte, was dann für ganz lange Zeit wieder Bestand haben sollte.
Ein Wort vielleicht zu diesem Finalturnier. Ich rede mir ja ein, seit Jahren und auch, weil du mir mal von so einem Training erzählt hast, das Struffi mit Novak Djokovic gemacht hat. Das war damals, glaube ich, vor dem ATP Cup und du hast mir da erzählt, ich glaube sogar on air, wie wenn Djokovic wollte, wie er dann halt einfach nochmal 10 Zentimeter näher an die Linien rangespielt hat und dass er einfach keinen Fehler gemacht hat und wenn er es braucht, dass er immer besser wird. Und mein Schluss daraus ist, dass wenn Novak Djokovic ein Match gewinnen will, wirklich gewinnen will, dann gewinnt das auch. Und in diesem Jahr sind ihm zwei Spiele passiert, die er sicherlich gewinnen wollte und die er dann tatsächlich verloren. Das eine war das Wimbledon-Finale und jetzt dieses Halbfinalspiel gegen Jannik Sinner mit drei Matchbällen zum Aufstieg der Serben ins Finale. Wie beurteilst du das? Hat dich das auch komplett rumgerissen oder ist Sinner plötzlich, nicht plötzlich, aber ist Sinner konstant jetzt auf ein Level gekommen, wo man das von ihm schon fast nicht erwarten darf, aber wo man nicht überrascht sein sollte?
Ja, also erstmal, klar, Jannik Sinner hat ein Spiel und ein offensives, aggressives Spiel, der an guten Tagen jeden schlagen kann. Also das erstmal vorneweg. Ich glaube, bei Novak Djokovic, wenn man jetzt auch die letzten Jahre, Jahrzehnte schon zurück betrachtet, bin ich immer noch der Meinung, dass wenn er es gewinnen will, gewinnt er es auch. Allerdings mit der Einschränkung, und da würde ich jetzt sowohl Olympia als auch Davis Cup mit dazu nehmen. In den Wettbewerben, glaube ich, wenn es ihm sehr viel bedeutet, vielleicht wenn er für sein Land spielt, dass er dann noch eine größere Emotionalität damit an den Start bringt, dass es ihm dann manchmal passiert, dass er Matches verliert. Weil wenn du zurückguckst, eigentlich müsste er eine Goldmedaille, in Tokio eine Goldmedaille hat er bis jetzt noch nicht gewonnen. Jetzt da das Match gegen Jannik Sinner wollte er hundertprozentig gewinnen, bin ich mir ziemlich sicher, zumal Kecmanovic vorgelegt hatte und er eigentlich in Anführungszeichen nur noch liefern musste. So, und ich glaube, dass das so die Partien sind, wo er vielleicht dann auch selber mal so ein bisschen eine gewisse Anspannung oder eine größere Anspannung an den Tag legt, die er in seinen einzelnen Wettbewerben, wenn er für sich spielt, nicht so hat. Aber ja, also er wird auch im nächsten Jahr, das braucht man jetzt nicht ein Hellseher sein, er wird auch im nächsten Jahr noch seine großen Titel holen. Ich meine, wenn er selber vom Golden Slam spricht, dann weiß man, in was für einer Form er sich befindet und in was für einem körperlichen Zustand er sich auch befindet. Weil das ist, ich glaube, wenn man es von einem erwarten kann oder auch oder auch einem irgendwo zusprechen kann, dann wäre es Novak Djokovic. Und das ist schon mit 37, glaube ich, dann im nächsten Jahr, wäre eine unglaubliche Leistung. Genau.
Ein Armutszeugnis für all die, die ihn daran hindern wollen, wenn es denn wirklich gelänge. Aber das nur nebenbei. Michael Kohlmann war so nett und hat auch etwas beigetragen, und zwar einen wunderbaren Rückblick auf das vergangene Jahr 2023, was den Newcomer angeht auf der ATP-Tour für unser Jahresmagazin, Hashtag 12 Monate. Ich hoffe, es liegt schon im Briefkasten bei Michael, der natürlich im Moment hart arbeitet und noch nicht zu Hause geschaut hat. Aber Michael, einer, und da so viel darf ich verraten, einer der beiden Newcomer des Jahres, die du auf der ATP-Tour identifiziert hast, war Arthur Fies. Arthur Fies, der jetzt die Next-Gen-Finals nicht gewonnen hat als Nummer 1 Gesetzter, sondern gegen Hamad Medjedovic verloren hat. Erste Frage, interessiert dich dieses Event überhaupt noch? Hat es dich jemals interessiert? Wie relevant ist das für dich?
Also mich interessiert es auf jeden Fall, weil ich finde, wenn man auch die Sieger und die Teilnehmerlisten der letzten Jahre immer wieder verfolgt hat, dann sind das die Leute, die zwei, drei Jahre später ganz oben ankommen. Also insofern ist das schon ein Event und auch die Ergebnisse haben eine große Bedeutung. Ich finde auch Hamad Medjedovic ist ein sehr interessanter Spieler. Ich meine, die Geschichte, dass Novak Djokovic ihn finanziert hat und so, das finde ich, das ist schon sehr interessant. Ich habe selber Hamad Medjedovic vor 2 Jahren hier beim Future in, oder vor, ja doch, vor fast 2 Jahren jetzt in Oberhaching hat er gespielt, hat da früh verloren, hat hier dann noch mittrainiert mit Marco Topo und Liam Gavrilidis und ja, unglaubliche Entwicklung, ein super Spieler und ja, gerade in dem Feld war ja auch noch der Amerikaner, der Michelson dabei. Ja, also da waren schon, das war schon ein sehr, sehr erlesenes, interessantes Feld. Und ich finde, dass das schon eine Bedeutung hat und sollte auch eigentlich oder ist auch Ziel von den deutschen Nachwuchsleuten, sich da irgendwann mal für zu qualifizieren. Weil das wäre, glaube ich, für alle irgendwo eine tolle Leistung, wenn man sich für dieses Jahresendfinale da qualifizieren könnte.
Darf man so frech sagen, dass Medjedovic im ganz großen Vorteil ist, weil seine Schwächen ganz klar im athletischen Bereich liegen? Er ist einfach zu dick, sage ich jetzt hier. Nicht, also ich finde, er ist schlanker geworden seit dem Sommer, aber immer noch nicht so gut, wie er sein könnte. Und das aber auf der anderen Seite er den großen Vorteil hat, dass er halt Dinge schon kann, die man nur ganz, ganz schwer lernen kann, nämlich einen unfassbaren Aufschlag und eine unfassbare Vorhand. Bin ich da wieder zu einfach gestrickt, lieber Michael?
Was heißt zu einfach? Das hast du dir schön einfach hingelegt, aber ja. Er hat natürlich auch, finde ich, er hatte auch ein ganz gutes Spielverständnis. Also er ist schon war schon immer auch in der Jugend ein talentierter Spieler. Ich bin völlig bei dir, dass er vielleicht von den Fitnesswerten nicht beim Arthur Fies ist. Ja. Aber halt dafür andere Qualitäten hat und auf generell sah der Platz in Jeddah auch relativ zügig aus. Ne? Also das wird ihm mit Sicherheit auch entgegengekommen sein. Aber Medjedovic glaube ich auch, dass der im nächsten Jahr eine gute Rolle auf der ATP-Tour spielen wird.
Ja, spannender Spieler. Also es macht irgendwie Spaß, ihm zuzuschauen, weil er auch so ein bisschen ein Zocker ist und darf man nicht vergessen, in diesem Jahr zweimal immerhin Dominic Thiem geschlagen, Mauthausen und den Gstaad, immer unter besonderen Umständen, aber muss man auch erstmal schaffen, auf Sand. Und weil es, Michael, gerade in Saudi-Arabien stattgefunden hat, du bist ja auch ein Mann, der alle Sportarten verfolgt und wir haben ja im Golf diese Geschichte gehabt mit der Lift-Tour, jetzt sind in den letzten Tagen, Wochen, John Wertheim ist schon jemand, dem man zuhören sollte im Tenniszirkus, denke ich. Diese Geschichte, dass sich die 4 Grand Slam Turniere plus die Tausender zusammentäten mit Saudi-Arabien dort ein 10. Tausender Turnier entstände. Wenn, dann ist es ja ganz weit weg, dass sowas passiert. Aber aus den Erfahrungen vom Golf hättest du ein kleines bisschen Angst davor, dass es so käme. Würde das den Tennissport, wenn das dann wirklich so wäre, dass sich die ganz großen Turniere eigentlich abspalten von der ATP, wäre das das Ende des Tennissports, so wie wir ihn kennen wahrscheinlich schon, aber auch ganz generell.
Ja, also ich glaube, was man dann sagen müsste, dann würde es wirklich eine 2- oder 3-Klassengesellschaft geben. Und das glaube ich, da weiß ich nicht, ob das dem Tennissport gut tun würde. Also ich glaube, dass es dann auf einmal eine erste Liga, zweite Liga, eventuell dritte Liga gibt. Ich meine, wir haben mit Sicherheit oder der Vorteil der jetzigen Tour ist, dass du klar verschiedene Abstufungen bei den Turnierserien hast, absolut, aber dass es irgendwo immer noch eine Tour ist und die Grand Slams mit Sicherheit ein Alleinstellungsmerkmal haben, aber auch gefühlt zusammen mit der ATP-Tour die letzten Jahrzehnte das gut organisiert hat und bewerkstelligt hat. Wenn das jetzt so wäre, ich habe es auch irgendwo mal einmal gelesen, dann wäre das mit Sicherheit der Schritt dahin, das in eine Zweiklassengesellschaft zu unterscheiden. Und da, ja, weiß ich jetzt nicht, hätte ich, glaube ich, kein gutes Gefühl dabei, dass es dann so laufen würde wie die letzten Jahre.
Tja, also im Golf, weiß es nicht. Es hat ein paar Leute reicher gemacht, aber ob es den Sport verbessert hat, eher nicht. So, Michael, du ahnst es schon, die letzte Frage, und das sind eine gute Tage, dich danach zu fragen. Also mich hat der BVB gestern nicht überzeugt, in Leverkusen ist trotzdem ein 1-1 geworden. Sie haben in Mailand mit 3-1 gewonnen. Wie ist die Befindlichkeit des BVB-Sympathisanten Michael Kohlmann?
Du, also generell glaube ich, dass die Meisterschaft dieses Jahr eng ist, beziehungsweise dass man sich davon verabschieden sollte. Ich glaube, dass wir meine Hoffnung ist es, dass wir im Pokal nochmal überwintern, weil da haben wir eine ganz enge Partie in Stuttgart, wo wir, glaube ich, in der Bundesliga zwar nur 2-1 verloren haben, aber eine schöne Packung bekommen haben.
Ja.
Insofern ist das interessant für mich, ob wir da aus den Fehlern lernen. Ansonsten, ja, Champions League weiterzukommen, finde ich jetzt eigentlich ganz gut. Hatte ich immer gesagt, dass wir, glaube ich, mit 8 Punkten am Ende da stehen werden. Ob wir dann weiterkommen, weiß ich nicht. Jetzt haben wir 10. Insofern ist das was Positives, aber dadurch, dass wir in der Bundesliga gegen Bayern München nie gewinnen können, insofern ist das egal, wo wir spielen, das kann auch auf einem neutralen Boden sein. Insofern müssen wir uns da begnügen, dass wir uns für die Champions League immer wieder qualifizieren.
Ist doch schön. Auch ein First World Problem. Das war's in der Big Show 639. Nicht nur mit Michael Kohlmann, sondern ganz generell. Bestellt das Magazin steilpass@sportradio360.de. Es lohnt sich. Danke Michael, danke allen anderen, die dabei waren. Das war's, Big Show 639.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!